Herr Kircher, einer Ihrer Kollegen, Franz Burda, hat gesagt, meine Marketingabteilung ist meine Nase. Und Sie haben ja eine ziemlich gute Nase gehabt, oder?
Also, ich heiße Lukas Kircher und ich bekenne, ich bin Content-Marketer. wir arbeiten immer noch sehr viel für Verlage und haben irgendwann festgestellt, dass Unternehmen folgendes Problem haben. Wer von Ihnen hat diese Woche auf ein Banner geklickt, also auf eine Anzeige im Internet? Bitte alle aufzeigen. Eins, zwei, Herr, siehst du mal, aus Versehen, ein echter, da hinten noch jemand. Sie mussten. Also, das Hauptproblem der Unternehmen ist folgendes: Durch die Messbarkeit des Internets stellen wir plötzlich fest, dass die meisten Menschen Anzeigen einfach richtig, richtig doof finden. Und das hat auch viel damit zu tun, dass wir uns vergaloppiert haben in der Unternehmenskommunikation, wenn Sie lesen. Wir wollen, genießen Sie Premium-Mobilität und dann steht drunter, mehr erfahren. So spricht keine Sau in der Welt, außer der Vorstand. Wir haben eine eigene Sprache entwickelt, eigene Bildwelten entwickelt, die alle darauf optimiert sind, dass der Vorstand sagt, das ist grandios, da fühle ich mich mächtig, da kann ich zu Hause erzählen, ich verkaufe nicht Autos, sondern ich entwickle Premium-Mobilität. Und da haben wir uns in der Kommunikation einfach vergaloppiert und das hat letztendlich dazu geführt, dass 99,99% aller Werbung einfach Blödsinn ist. Das wollen Sie nicht lesen, ich will das lesen, keiner will das.
Und was ist Ihre Gegenstrategie? Was haben Sie entwickelt dagegen?
Ich habe das nicht entwickelt. Wir haben aber gesagt, hey, wir wollen einfach Folgendes machen. Können wir irgendwas herstellen an Kommunikation, das Menschen freiwillig entgegennehmen, freiwillig lesen, sagen, ey, da kann ich mich vielleicht informieren. Auch um auf Herrn Ziesemer zu antworten, das werden bestimmt nicht die politischen Leitartikel der Zukunft sein, sondern es ist oft Service in bestimmten Bereichen oder Entertainment, so wie Red Bull das zum Beispiel macht. So. Und plötzlich stellen wir fest, digital, es gibt durchaus eine Gesprächsbereitschaft von normalen Menschen mit Marken, wenn die aufhören, sich so dämlich zu verstellen, sondern sagen, dass das, was wir können, das können wir eher nicht und so weiter und so fort. Ich will das nicht beschönigen. Letztendlich geht es beim Unternehmen immer darum, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Aber die Idee ist weniger, den Journalismus anzugreifen, sondern die Idee ist, mit den Mitteln des Journalismus, so wie das Herr Ziesemer schon sehr schön gesagt hat, Kommunikation herzustellen, die Menschen freiwillig zu sich nehmen.
Mit den Mitteln des Journalismus, würden Sie selbst sagen, dass Sie Journalismus machen?
Nein, ich glaube, da müssen wir der Definition von Herrn Ziesemer folgen. Journalismus ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Mhm. Und natürlich machen wir das nicht.
Aber bei Ihnen arbeiten doch 50 Journalisten von insgesamt 230 Mitarbeitern. Das ist doch schon eine ganze Menge. Anton Notz von Financial Times, alles, viele, eine Menge veritabler Kolleginnen und Kollegen. Also die haben doch nicht ihren Beruf quasi an den Kleiderhaken gehangen, als sie bei Ihnen begannen.
Das ist eine Definitionsfrage. Wenn man das so hart definiert wie Herr Ziesemer, dann muss man sagen, möglicherweise haben sie das. Wenn man aber sagt, Journalismus ist auch die Kunst, Menschen für Themen zu interessieren, die unter Umständen sehr schwierig zu vermitteln sind. Denken Sie nur an die Politik, da steht dann mehr Freiheit wagen. Das ist genau dasselbe wie automobile Premium-Erlebnisse. Es entsteht keine Gesprächsbasis. Die große Kunst eines Journalisten generell ist ja zu überlegen, wie kann ich jemand für einen Inhalt grundsätzlich noch interessieren? Und das ist handwerklich sehr anspruchsvoll.
Das heißt, man kann vielleicht so zusammenfassen, dass Sie die Vorzüge des Journalismus und die Kompetenz des Journalismus für die Werbung nutzen.
Wir wollen einen Ersatz für Werbung. Wir wollen etwas, was ein bisschen mehr Spaß macht.
Und warum ist das so erfolgreich?
Ich glaube, das hat durch die Digitalisierung begonnen. Vorher war das ein bisschen schwer herauszufinden, wie stark oder wie wenig stark Werbung tatsächlich von Menschen entgegengenommen wird. Seit der Digitalisierung wissen wir, so wie Sie gerade gesehen haben, Werbung interessiert halt kaum jemanden. Dann gibt es so 2-3 Spots, die wirklich gut sind und alles andere wird halt negiert.
Aber es ist doch heute schon ungefähr den Bereich, den Sie abdecken, etwa ein Viertel des Gesamtbudgets aller Marketingausgaben. Das ist eine ganze Menge.
Das sind Zahlen für 2015 und bei den Amerikanern und den Asiaten. In Deutschland noch nicht, da ist man noch ein bisschen vorsichtiger. Aber es ist so, dass große Unternehmen sich in diese Richtung bewegen.
Aber Sie haben eine Goldmine entdeckt in dem Sinne.
Ja, also ich fahre VW-Bus, also ich hab noch Potenzial. Also.
Frau Sorge, ist das ein Modell, mit dem Sie auch sich anfreunden könnten, Content-Management zu machen? Sie arbeiten bei Cicero, mit kleiner Besetzung bringen Sie unglaublich viele Texte. Könnten Sie nicht davon lernen und auch in dieser Richtung agieren?
Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen und wir machen ja auch ganz anderes. Wir machen keinen Service, keine Esoterik oder Reisejournalismus. Bei uns, ich sage mal, das Problem Werbung ist tatsächlich eines, was sich natürlich für alle Verlage stellt. Früher wurde im Prinzip in der Zeitung, war das Verhältnis von Werbeeinnahmen und Aboeinnahmen etwa 2/3 zu 1/3 und heute die Online-Werbung spielt gerade mal 10% der Werbung im Print ein. Das heißt, und es werden auch noch Inhalte frei zur Verfügung gestellt in der Regel. Das heißt, weder Aboeinnahmen noch wirklich Online-Einnahmen durch Werbung.
Was fasziniert Sie an dem Projekt?
An
seinem Content-Management-System.
Ich meine, ich wünsche ihm Erfolg unternehmerisch, weil er soll ja auch Steuern zahlen und irgendwie Werte für die Gesellschaft schaffen. Aber ich glaube, für den Journalismus ist das, da würde ich mich dem Vorredner anschließen, auf jeden Fall eher eine Gefahr und auch mit Vorsicht zu bedenken. Und deswegen sollte auch der Journalismus ernsthaft überlegen, Alternativen zu suchen und eben nicht auf solche Marketing-Versuche reinfallen.
Ja, aber warum Gefahr, wenn die Leute Spaß dabei haben und wenn sie sich unterhalten fühlen und von erstklassigen Journalisten bedient werden? Was ist da problematisch dran?
Also sehen Sie da, man kann viel Spaß haben mit vielen Inhalten im Netz. Ich habe vor einigen Wochen war ich sehr überrascht über eine Nachricht, die im Branchenportal rumging. Ich muss jetzt mal die Zahl rausholen, weil das wirklich bemerkenswert ist. Es gibt dieses neue Viralportal heftig.co. Das ist so, ich sage immer, Busen-Katzenbilder-Portal, weil da geht es wirklich nur auf Social Media und Inhalte, die emotional und reizend sind. Und dort hat innerhalb von 4-5 Monaten haben die mit nur 90 Beiträgen ungefähr 2,36 Millionen Reaktionen in den sozialen Medien bekommen. Und Spiegel Online und Bild.de mit ihren gesamten Inhalten, beide zusammen, also ungefähr 6.000 Artikel, bei 2,62 Millionen. Also 90 Artikel, 2,3 Millionen Reaktionen und 6.000, 2,6 Millionen Reaktionen. Also da sieht man schon, dass wenn es danach geht, was sozusagen wirklich Spaß macht, dann können wir nicht mehr von Journalismus reden.
Naja, aber Cicero hat ein bisschen auch schon davon gelernt,
ja,
die 10 wichtigsten Gründe, warum Sie wählen gehen sollten.
Ja, Sie sprechen was an, was wir tatsächlich, das ist wahr. Wir haben auch natürlich in der Suchphase versucht, irgendwie auf Klicks zu gehen, ja, und auch irgendwie die Klickraten zu steigern, um damit auch die Online-Erlöse zu steigern bei der Werbung. Aber wir stellen fest, dass das kein so gutes Modell ist für uns, weil das letztendlich dann doch ein bisschen auf die Seriosität geht. Und das wollen wir uns natürlich als Premium-Marke irgendwie erhalten. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das jetzt nicht weitermachen und das ein bisschen runterschrauben. Und wir können auch gar nicht konkurrieren mit diesen Viralportalen und wollen das auch nicht.
Aber so ein Native Advertising, was wir gehört haben, wäre das bei Cicero möglich, das auch, sagen wir mal, für eine sinnvolle Sache, angenommen Greenpeace möchte einen schönen Artikel haben über die Suche von Atomreststätten, dass das mitverarbeitet würde?
Kann ich klar sagen, nein.
Nein, wäre nicht möglich. Würde nicht durchflutschen.
Nein. Herr Gößmann, dann würde mir der Chefredakteur auf die Finger hauen.
Herr Gößmann, Sie sind auch ziemlich frischer DPA-Chefredakteur, man kann sagen, so ein bisschen der mächtigste Journalist in Deutschland.
Nein. Ne? Auf keinen Fall.
DPA ist auch ziemlich genutzt. Und
DPA ist genutzt, Gott sei Dank, erfolgreich ist es. 187 Gesellschafter aus allen deutschen Medien, von ARD bis zu kleineren Regionalzeitungen. Wir beliefern hunderte Kunden, haben damit natürlich eine immens große Verbreitung und eine entsprechend große Verantwortung, das ist richtig. Ob davon Macht ausgeht, das ist immer eine schwierige Definitionsfrage.
Naja, publizistische Macht, wenn Sie die Reichweite sehen. Also jede Regionalzeitung in Deutschland zunehmend beim Stellenstreichen nutzt mehr DPA. Also es fällt mir jedenfalls auf, bei vielen Regionalzeitungen sind haben unglaubliche Verbreitung. Und was Sie setzen als Thema, da gehen viele nicht dran vorbei. Die Tagesschau schaut ganz genau, was Sie für Priorisierung machen. Das meine ich mit Macht.
Ja,
empfinden Sie die nicht so?
Ich bemühe das nicht so wahrzunehmen, weil es vielleicht den Blick auf die Aufgabe verstellen würde, weil darum geht es nicht. Es geht um eine möglichst gute, gründliche, seriöse, glaubwürdige Berichterstattung über das, was ist und eine Erklärung und Einordnung. Sie haben kein Meinungsmedium.
Ja klar, aber Sie haben sich am Anfang des Jahres ja präsentiert, in einem langen Interview im Medienmagazin, so ein bisschen als so ein wirtschaftlicher Innovator. Das war so ihr Credo, habe ich jedenfalls so rausgelesen, dass sie sehr stark sagen, Kundenorientierung, lösungsorientiert, neue Geschäftsmodelle und so weiter. Das war der Claim, wie man neudeutsch sagen würde. Ist das was?
Vielleicht war das Interview zu lang, weil ich habe auch sehr viel darüber geredet, über die publizistische Aufgabe,
ja,
die Wichtigkeit
von
Inhalten und so.
Aber ich glaube, wenn ich meinen Leuchtstift sehe, der Begriff Kunde war der häufigst verwendete Begriff. Aber das ist ja nicht so schlimm.
Ehrlich gesagt, finde ich für Medien, ob für eine Fernsehanstalt an den Zuschauer zu denken, kann nicht schaden. Und bei uns natürlich an die hunderte Zeitungen, Nachrichtenportale und die öffentliche
Anstalt. Es war rein affirmativ und war schlechte Brücke.
Ich wollte
eigentlich nur von Ihnen hören, ob Sie jetzt von dem, was Herr Kircher uns erzählt hat, auch ein bisschen infiziert sind und sagen, daraus kann ich was lernen für die dpa oder einer der Töchter.
Wir können daraus direkt nichts lernen. Unsere Aufgabe ist eine andere, ist sogar fast eher die Abwehr dessen, was Herr Kircher betreiben muss. Das ist in seinem Geschäftsfeld aller Ehren wert. Bei uns geht es eher darum, die Spreu vom Weizen zu trennen. Es gibt natürlich viele Versuche, uns sogenannte Handouts, das heißt also Fotos zu Produkten, Produktinformationen, Videos, haben wir angesprochen, anzubieten. Das machen wir nicht. Es gibt Tochterfirmen der dpa, die zum Beispiel seit vielen Jahren erfolgreich Pressemitteilungen verbreiten und dergleichen. Das machen wir.
Aber wäre es nicht eine Subfirma, könnte, wenn das so ein Markt ist, wie wir gehört haben, könnte doch von dpa als eigene Rechtsfirma mit eigenem Recht auch sagen, okay, wir machen Native Advertising, bieten das an, oder wir bieten an eine Form von Content Management als eigener Service. Ist das undenkbar?
Das ist undenkbar durch das Statut der dpa. Wir sind eine reine B2B-Firma. Das heißt, wir dürfen gar nicht an den Endkunden gehen. Wir würden unseren Kunden, die uns bezahlen, unsere Kernaufgabe, das Nachrichtengeschäft zu betreiben, sozusagen den Markt abgraben. Deshalb machen wir das nicht. Und es ist uns auch gar nicht gestattet.
Sie analysieren ja sehr sorgfältig Trends in der Publizistik. Wie sehen Sie diesen Content-Management-Trend so generell für die mediale Öffentlichkeit? Sehen Sie da Gefahren oder sagen Sie, das kann man alles mitschlucken, das ist nicht so wichtig? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ich kann viel unterschreiben von dem, was Bernd Ziesen mal gesagt hat oder vielleicht auch gebrüllt hat als älterer Löwe. Gleichzeitig ist aber natürlich der Erfolg von Herrn Kircher einer, der mich nachdenklich macht. Ich habe Herrn Kircher kennengelernt, der hat dann noch Zeitungslayouts gemacht. Sehr gute übrigens, die gibt es in vielen deutschen Zeitungen, sehr erfolgreich. Und er hat dann irgendwann umgeschwenkt. Meine Unterstellung, können Sie vielleicht sagen, weil Sie ein bisschen das Vertrauen in die klassische Medienlandschaft und die klassische Medienbranche verloren haben, dass da so etwas entstehen konnte als Bewegung, als Erkenntnis aus der Entwicklung der deutschen Medienlandschaft neben den klassischen Medienhäusern Gruner und Jahr, Axel Springer, wer auch immer. Das stimmt mich insofern nachdenklich, weil ich jetzt manchmal so sehe, dass es jetzt ein Wettrennen um die Frage gibt, wer kommt da noch irgendwie hinterher? Es gibt neue Player, die in den Markt getreten sind. Es gibt neue, auch publizistische Ansätze, wie immer man sie im Einzelnen beurteilt. Die sind alle nicht aus diesen Medienorganisationen gekommen. Und das wirft bei mir die Frage auf, warum ist das so?
Können Sie die Frage auch beantworten?
Ich hatte eigentlich die Hoffnung, in dieser Runde noch schlauer zu werden. Ich will den ersten.
Nee, aber Sie wissen, ich merke ja bei den Interviews da auch diese Ergebnisse, dass Sie sehr stark mit Markttrends sich beschäftigen, sehr stark die Szene untersuchen.
Muss ich,
aber dann können Sie auch wahrscheinlich selbst sagen, das wirft für mich die Frage auf, was wirft das für Sie auf?
Das klassische Kerngeschäft der deutschen Medien wird sicherlich schwieriger. Das kann jeder sehen, der Zahlen lesen kann. Mhm. Die Unternehmen haben das unterschiedlich entschieden, wie sie sich weiterentwickeln. Es gibt einige wie Axel Springer, die in den E-Commerce-Bereich gehen, die relativ viel ausprobieren. Es gibt andere Unternehmen, die noch sehr klassisch unterwegs sind. Es gibt eine dritte, die eher langsamste Welle, die kommt jetzt erst in den Bereich des Kostenmanagements. Das heißt, sie guckt sich mal ihre Strukturen an und fragt, ob die noch zu den Erlösen passen. Das heißt, sie haben sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Medienlandschaft. Deshalb kann man keine einheitliche Aussage treffen.
Okay.
Generell gilt nur, es gibt eine gewisse Ideenkrise über alle Mediengattungen hinweg. Das ist ja nicht nur so, dass das Privatfernsehen nach neuen Formaten sucht, auch die Öffentlich-Rechtlichen probieren viel aus. Die Rundfunksender reformieren ihre Programme, zuletzt das Deutschlandradio, der Bayerische Rundfunk. Und auch die Zeitungshäuser positionieren zum Teil sogar ihre Marken komplett neu. Das zeigt mir, dass es eine große Verunsicherung gibt.
Kann man denn auch sagen in der Zusammenfassung, dass, wenn man der Katze die Schelle anzieht, dass insgesamt es dazu führt, dass die Regionalzeitungen, die kleineren Zeitungshäuser es mit zunehmendem Content-Marketing noch schwerer haben werden?
Also jetzt denke ich gerade noch darüber nach, wenn man der Katze die Schelle anzieht. Also was...
Ich versuche, die so Betriebstemperatur zu erzeugen. Mir gelingt's nicht.
Was einem so alles droht als einzigen Schlipsträger hier auf dem Podium. Ja. Was war nochmal die Frage?
Die Frage war, ob das ökonomisch dazu führt, zunehmendes Content-Marketing, andere Investitionen in diese Art der Inhalteproduktion, dass das auch die Zeitungshäuser trifft, die kleinen Verlage und die anderen Anbieter.
Ja, natürlich. Sie haben völlig neue Anbieter. Das ist eine ähnliche Analogie zum Profifußball. Red Bull fiel ja schon mit einer Spitzenmannschaft, zwei Farmteams. Sie haben Red Bull als eine Medienmarke. Sie haben andere Häuser. Ich habe jetzt gerade gesehen, die Lufthansa hat ein neues Magazin wieder gelauncht, in dem mehr Innovation steckte als in mancher Zeitschriften Weiterentwicklung der vergangenen Jahre. Also da ist schon was in Bewegung und im Rutschen. Also handwerklich, ohne Frage, bei Herrn Kircher und anderen, ist da viel gelandet an Know-how, was manches Verlagshaus gut gebrauchen könnte.
Herr Dr. Eimann, wie sehen Sie die Lage? Medienpolitiker sind Vorsitzender der SPD-Medienkommission, aber auch Staatssekretär in NRW für Medienfragen und kennen sich da aus in der ganzen Szene. Verändert dieses Content-Marketing und diese zusätzlichen Anbieter, verändern die die Öffentlichkeit und die Produktion von Öffentlichkeit?
Also zunächst steht das sozusagen als neue Idee in der digitalisierten Welt, ist ein Geschäftsmodell völlig in Ordnung. Es kommt tatsächlich darauf an, was bedeutet das eigentlich für den Journalismus? Da hat Herr Ziesemer, wie ich finde, das Richtige beschrieben. Und es hat ja auch 100 Jahre lang, Sie haben es gesagt, Versorgung gut funktioniert mit dem Geschäftsmodell. Nicht der Journalismus hat sich ja bezahlt, sondern Werbung hat Journalismus bezahlt. Das ist ja keine neue Idee. Jetzt gibt es sozusagen eine neue Werbung, die Journalismus vielleicht bezahlt oder vielleicht auch nicht. Die Frage, die wir haben, ist, wie sehr dringt das, was Sie machen, in den Kernbereich des Journalismus hinein? Und da gilt, wie auch in anderen Lebenslagen, nicht die Versuchung ist das Problem, sondern die Folgen, wenn man ihr erliegt. Nämlich, wenn man sozusagen seinen Kern beschädigt, dann ist man sozusagen aus dem Spiel in dieser Welt. Und vielleicht noch mal eine andere Note als jetzt diesmal. Ich habe Krautreporter nicht unterstützt, damit ich das lese, was ich lesen möchte, sondern weil ich die Hoffnung damit verbinde, etwas zu lesen, was mich interessiert. Was ich damit sagen will, ist, die Zukunft des Journalismus ist eigentlich großartig. Übrigens auch über die digitalisierte Welt. Denn ich habe als Journalist heute ganz andere Recherchemöglichkeiten, als ich das vor 30 Jahren gehabt habe. Ich habe ganz andere Möglichkeiten, mich mit Informationen zu versorgen. Das Problem auch hier ist, wo kommen die Informationen her? Wie glaubwürdig sind sie? Habe ich Zeit gehabt, sie nachzuprüfen? Und deswegen, glaube ich, ist die Zukunft des Journalismus großartig. Die Frage, die mich im Kern beschäftigt, weil es was mit dem Zustand unserer Demokratie hat, ist anders. Wie finanzieren wir in Zukunft diesen Journalismus? Und da zeigt sich eben, dass bislang erfolgreiche Modelle, ich kann es etwas robuster sagen als Sie, Casino, Bordell oder Zeitung, die Renditen waren alle jenseits von 30%. Das ist bei vielen heute anders. Das hat rasante Folgen bei der Herstellung von Öffentlichkeit. Und das erleben wir ganz besonders im Lokalen und Regionalen, weil dort die Konzentrationsprozesse in den letzten 10, 15 Jahren rasant getreten, also rasant sich vollzogen haben. Wir haben die letzten fünf Jahre immer in die USA geschaut, wie da eine Zeitung nach der anderen zumacht. Großbritannien eine Zeitung nach der anderen zumacht. In Frankreich jede Zeitung von einem Sarkozy-Freund aufgekauft wird. Das gleiche Phänomen hat man übrigens auch gerade in der Türkei. Also wenn man sich die Eigentumsverschiebungen in der türkischen Medienlandschaft anschaut, dann ist das auch etwas, was einen als Demokrat berührt. Wir suchen nach Wegen, wie kann man eigentlich diesen unabhängigen Journalismus unterstützen.
Aber Sie wirken noch recht gelassen. Das heißt also, so richtig so Alarmglocken schrillen für Sie als Medienpolitiker noch nicht, dass durch die Ressourcen, die gebunden werden über Content Management, zwangsweise Anzeigen, klassische Anzeigenfinanzierung von Zeitungen schwindet und damit sozusagen auch die Profitabilität eingeschränkt wird. Das könnte ja durchaus bedeuten, dass sich der ganze Finanzierungskuchen verschiebt.
Ja, aber das passiert doch gerade. Wir sind jetzt bei nicht zwei Drittel, ein Drittel, sondern bei ein Drittel, zwei Drittel. Es hat sich sozusagen in 10 Jahren einmal umgekehrt. Heute zahlt der Zeitungsleser den Batzen bei der Finanzierung von Journalismus. Aber da hat natürlich ein klassisches Verlagshaus, und da hat ja Herr Gößmann richtig beschrieben, es gibt ja, wenn man sich das anschaut, sehr unterschiedliche Akteure zurzeit, die sich auch sehr unterschiedlich entwickeln. Ich bin davon überzeugt, wenn man nach Hamburg schaut, die Zeit macht das offensichtlich sehr erfolgreich. Übrigens auch mit einer Relokalisierung. Also da ist ein Marktteilnehmer aus dem Lokalen nicht verschwunden, aber doch zusammengewachsen. Und in die Lücke springt jetzt die Zeit. Da stimmen offensichtlich bestimmte auch soziologische Daten, da stimmen auch Einkommensdaten. Also da funktioniert was. Die Zeit hat ja auch immer auch schon andere Geschäftsmodelle um die Marke herum immer Glaubwürdigkeit angebracht. Herr Gößmann hat das Beispiel Axel Springer genannt, das ist sozusagen ein offeneres Modell. Sie haben es mit E-Commerce bezeichnet. Sehr erfolgreich sicherlich ein elektronisches Warenhaus, in dem auch Journalismus stattfindet. Das hat es ja früher übrigens auch gegeben, auch das darf man nicht vergessen. Axel Springer hat die blaue Gruppe immer über die rote quersubventioniert. So richtig wirtschaftlich war das nicht. Ich bin dann alarmiert, wenn es sozusagen darum geht, ist die ökonomische Situation in manchen Verlagen so, dass sie eben der Versuchung, die sie ihnen anbieten, nicht mehr widerstehen können und dadurch eben genau dieser Kern der Integrität des Journalismus unwiederbringlich zerstört wird.
Herr Kirscher, sind wir da schon an dem
Zeitpunkt? Und da mache ich mir große Sorge. Es gibt ja eine Zahl, die kennen Sie viel besser als ich, das Verhältnis zwischen PR-Leuten und Journalisten. Das ist in Deutschland noch einigermaßen ausgewogen. In den Vereinigten Staaten gehe ich auch immer mit dem Zweidrittel-Eindrittel-Modell. Und wenn der ökonomische Druck ist, so groß ist, den Fotoreporter nicht mehr bezahlen zu können, dann nehme ich eben das eine Foto und irgendwann nehme ich Artikel. Aber auch da noch mal einmal zu sagen, der Journalismus hat ja auch schon in den Zeiten, wo es ihm gut geht, bestimmte Rubriken rausgelassen. Also glauben Sie noch heute einem Reisebericht? Einige Verlage sind mittlerweile darauf rübergegangen zu sagen, diese Reise wurde gesponsert. Das Gleiche gilt ja für den sogenannten Automobiljournalismus. Ich sage so genannt. Also der Journalismus selbst hat ja manche Felder, von denen man gesagt hat, sie gehören nicht zum Kern, auch schon preisgegeben in einer Zeit, wo es ökonomisch besser war. Eine sagen verhängnisvolle Fehlentscheidung.
Selbst die Zeit notiert unter die Reiseberichte diese Zeile, obwohl sie ja ökonomisch in Ordnung sind. Aber Herr Kirche, die wichtige Frage von Herrn Eumann, können Sie die beantworten? Ist es heute schon so, dass die Verlage aufgrund ihrer ökonomischen Situation gerne auf ihren Content zurückgreifen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist auch die falsche Diskussion.
Nee, aber wieso ist das die falsche Diskussion? Wenn er die These aufgeworfen hat, dass wenn die ökonomische Krise sich verschärft und der Druck noch größer wird, dass man eher auf ihre Dienstleistung zurückgreift. Warum ist das die falsche Diskussion?
Weil das den Kern von dem, was wir tun, überhaupt nicht trifft. Das sind ja eigenständige Medien, die wir herstellen für die Unternehmen. Mhm. Unser Hauptberuf ist ja nicht, wie kriegen wir das jetzt irgendwie dabei bei der Zeit reingebrettert, sondern durch die Digitalisierung können wir selber Angebote machen und selber sehen, was wird gelesen, was wird nicht gelesen für das Unternehmen. Ich finde auch, man sieht durch die Digitalisierung erst, dass Schleichwerbung gar nicht funktioniert. Mhm. Ich finde das grandios. Ich war 10 Jahre im Verlag und wir haben immer Editorials gemacht, das ist eben Schleichwerbung, also da wird dann der Pressetext einmal umgetextet in der Headline und dann da hineingegossen. Das waren dann ganze Schinken und möglichst typografisch angepasst. Und wir haben in jeder Lesermarktstudie gesehen, keine Sau liest das. Mhm. Einfach in jeder. Das heißt, der Unterschied ist ja nicht, tarn ich schlechte Texte, die keiner lesen will, durch die Gestaltung so, dass nicht auffällt, dass das nicht von der Redaktion ist, weil es wird trotzdem nicht gelesen. Das sieht man digital. Sondern die Frage ist, kann ich irgendwas machen, was Leute tatsächlich interessiert? Und dann finde ich, darf das nicht wie Redaktion aussehen. Das ist natürlich der Quatsch. Das darf muss ich? Eigenständig und klar von einer Firma gesendet werden. Und
darf
nicht von
ich da
einer
mein Redaktion. Veto einlegen? Weil ich, ja, bitte. Also ich habe das selbst erlebt, dass es so passiert bei einer Regionalzeitung, die ökonomische eigentlich noch ganz okay, aber der Fakt war, man hat mich losgeschickt. Bei Aldi gibt es eine Azubi-Woche und mach doch mal was dazu, weil wir gerade die Preise verhandeln mit denen in der Anzeigenabteilung. Und dann macht man eine schöne Geschichte und dann steht man natürlich da als derjenige, der das dann exekutieren muss. Also das ist schon so.
Klar, aber das ist ja der Verlag, der sagt, wir schreiben jetzt was zugunsten eines Unternehmens. Das ist, was PR immer versucht hat zu erreichen. Und das ist genau das, was wir ja zum Beispiel nicht machen, sondern wir sagen, wir wollen eigene Inhalte machen, die spannend sind.
Aber es wäre ja beruhigend, wenn Ihre These stimmt, Schleichwerbung funktioniert prinzipiell nicht.
Ich bin da einfach durch meine Herkunft, ich war lange im Journalismus, sehr dafür, dass das so ist.
Ach so, das ist ja so, das war so ein bisschen Vision. Jetzt verstehe ich. Sie hatten das eben so als Aussage gesagt, also das stimmen würde.
Vielleicht nochmal Rettung des Journalismus. Das wird ich finde, das wird falsch diskutiert. Der Hunger nach wirklich guten Inhalten ist größer denn je. Mhm. Ja, das ist eigentlich eine super Nachricht. Und das Problem ist, dass Rettung des Journalismus oft gleichgesetzt wird. Wie retten wir den Verlag, der optimiert ist auf die Befüllung einer Druckmaschine mit über 300 Leuten? Und das ist die falsche Diskussion. Okay. Wenn Sie sich Amerika anschauen, die neuesten Startups sind alle Content-getrieben. Da gibt es Vox Media und Pando Daily, fantastische Gründungen von ehemaligen Washington Post. Die kriegen Investitionsrunden über 40 Millionen Dollar, die sich dann digital da austoben dürfen. Das zeigt doch, dass Inhalte auch ein tolles Geschäft sind. Von Journalisten gemacht und komplett unabhängig davon.
Frau Haas, Sie beschäftigen sich auch mit diesen Fragen, Bundesgeschäftsführung von IG Medien Verdi und sind aber auch
IG Medien.
Sie sehen, wie antiquiert ich bin.
Schon seit 13 Jahren.
Aber gleichzeitig sind Sie für den. Ich habe verrückt. Ich habe gedacht, das wäre die neue Sammelmarke, aber gut. Aber sind gleichzeitig im Trägerkreis des Presserates.
Ja.
Und im Grunde, das, was Herr Kircher sagt, ist ja ein bisschen auch die Tenorierung, die der Presserat immer sagt. Schleichwerbung funktioniert nicht und ist alles relativ harmlos. Wenn Sie, Sie haben jetzt aufmerksam zugehört und die Geschäftsentwicklung gehört, finden Sie das, was unter Content Management läuft, auch so harmlos? Oder wäre das nicht eigentlich ein Thema, wo der Presserat brennend sich mit beschäftigen müsste?
Also der Presserat befasst sich quasi in jeder seiner Sitzungen mit dem Thema Schleichwerbung oder der Vermischung von redaktionellen Inhalten und werblichen Inhalten. Uns treibt da im Moment gerade ganz besonders die Sorge um, dass beispielsweise auf Online-Publikationen der Verlage die Seiten über Google vermarktet werden, die Werbeinhalte, und bei bestimmten Stichworten schmeißen die dann da einfach irgendwelche Anzeigen drauf, die in großer Nähe zu den Inhalten stehen. Also wir hatten Fälle, eine Messerstecherei, dann ploppt nebenher Werbung für Klappmesser auf. Wir hatten ein anderes Verbrechen, wo es um Stromstöße ging. Dann wurde daneben die Werbung für das Produkt gestellt. Und da sagen uns dann die Kolleginnen und Kollegen aus den Verlagen, die ja auch mit im Presserat als diesem Organ der Selbstregulierung sitzen, ja, das können wir leider nicht ändern. Das war früher bei der Zeitung, war es selbstverständlich, dass wenn wir eine ganze Seite Telekom-Werbung hatten, der Bericht über die Telekom-Bilanzpressekonferenz nicht auf der gegenüberliegenden Seite gestanden hat, hat jemand darauf geachtet. Heutzutage wird das alles elektronisch gesteuert, da können wir ja nichts für. Wo ich dann immer sagen würde, aber das ist ja keine Naturgewalt, die sich da Bahn bricht. Das muss ja irgendjemand ein System entwickelt haben, der diesem Trend Vorschub leistet. Mhm. Und da müssen wir ran. Das darf aus meiner Sicht überhaupt nicht passieren, weil dadurch werden die Inhalte unglaubwürdig.
Und beunruhigt Sie das, was Herr Kircher gesagt hat? Diese Zunahme von Content Management, der Einsatz von professionellen Journalisten dazu, die Anfrage der Verlage und die Nutzungsrate? Ist das für Sie ein Aspekt, wo Sie mal drüber nachdenken, oder ist das der Lauf der Dinge?
Also ich habe jetzt keine schlaflosen Nächte, weil Herr Kirchner sagte ja auch, er versucht gar nicht bewusst jetzt in die Konkurrenz zum Journalismus zu treten, aber das hat natürlich alles mehrere Seiten und viele, viele Komponenten. Herr Ziesemer hat das ja auch schon angesprochen, es ist hier schon mehrfach gefallen. Gucken wir uns an, ein neues Projekt des Verbandes der Versicherungswirtschaft. Die haben 26 Wirtschaftsjournalisten hochrangigster Natur eingestellt, unter anderem bei der ehemaligen FTD gefischt. Weil die Versicherungswirtschaft findet, dass das, was über Versicherungen in den Zeitungen steht, das sei ja so stark gesteuert von dieser ganzen Berichterstattung über die Ergo-Lustreisen. Und da würde sich die Presse dran abarbeiten und über die guten Produkte der Versicherungswirtschaft und über den hohen Bedarf bei jungen Menschen, sich um ihre Altersversorgung zu kümmern. Darüber würde nicht seriös berichtet, und das müsse man jetzt mal ändern. Und gleichzeitig wird in den Wirtschaftsredaktionen natürlich Personal abgebaut. 26 Leute stehen dann 10 Leuten im Durchschnitt in überregionalen Wirtschaftsredaktionen gegenüber. Da kann man sich ja in etwa vorstellen, die haben Stress, da gibt es ordentlich viel zu tun, und dann flattert da mal so ein Ding vom Kollegen, den man möglicherweise noch von früher kennt und für seriös erachtet, auf den Tisch, und man wusste sowieso gar nicht mehr, wie man eigentlich seine Seite füllen konnte. DPA hat schon seit Stunden nichts Ordentliches gemeldet, ja, und dann wird die Versuchung immer größer.
Das kann.
Also das ist eine Entwicklung, die mich zutiefst besorgt stimmt, die aber eben nicht nur mit der mit dem schlechten, aus meiner Sicht, Ansinnen der Versicherungswirtschaft, das wäre ja an sich kein Problem, wenn die Redaktionen so gut besetzt werden, dass sie gar nicht in diese Versuchung geräten, würde ich sagen, ja, dann sagt der Chefredakteur oder der Leiter der des Wirtschaftsressorts, um Himmels Willen, wir machen unsere eigenen Geschichten, aber die eine Entwicklung korrespondiert mit der anderen Entwicklung und das ist ein Problem.
Vielleicht darf ich was Kleines zurückfragen? Die 26 Kollegen, würde die DJU aufnehmen als Journalisten?
Die würden wir aufnehmen, ja.
Kein Problem. DJU ist bevölkert von PR-Leuten.
Also sie sind DJU, keine Journalistengewerkschaft, wie der Name sagt.
Die DJU ist vor allen Dingen übervölkert von freien Journalistinnen und Journalisten und die Honorare, die Freie bekommen, reichen ganz, ganz vielfach überhaupt nicht aus, dass sie überhaupt ihre Miete zahlen können. Deswegen ganz viele sich in der PR verdingen und die schmeißen nicht raus.
Jedenfalls der Mainzer Journalistik-Prof und ich glaube, der war früher auch in der Wirtschaftszeitung tätig, Herr Wolf, sagt, wir haben eine ungute Entwicklung, die Unternehmen und Verbände rüsten auf, die Medien rüsten ab. Das ist ja diese Entwicklung. Ja. Und deshalb wundert mich, dass Sie so beruhigt sind, was diese Entwicklung angeht, weil 26 Leute von der deutschen Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, das ist schon ein Wort, Herr Gößmann, oder nicht?
Das ist ein Wort, ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, das ist eines der größeren Probleme, denen sich jede Redaktion, auch die der DPA, stellen muss, dass sie natürlich auch qualitativ besseres Material nicht mehr so plump vorgetragen wie früher angeboten bekommen. Wir sind Gott sei Dank noch in der Aufstellung und mit dem genossenschaftlichen Charakter Gemeinschaftsredaktion der deutschen Medien zu sein, sozusagen ein Abwehrbollwerk, was es da noch gibt. Mhm. Aber wenn Sie natürlich an manche Redaktionen ausgedünnt rangehen, ist die Arbeitssituation genauso wie Frau Haas sie beschrieben hat. Mhm. Ich komme nur noch mal drauf zurück. Ich bin erstaunt, weil die 26, die die Versicherungswirtschaft einstellt, die nagen ja, wie anders als viele Freie, wahrscheinlich nicht am Hungertuch. Nee. Sind aber Ihrer Meinung nach welche, die journalistische Arbeit machen, im klassischen Sinne. Also Journalismus in der von Ziesen mal genannten Definition. Das sie verwirrt mich zumindest.
Sie arbeiten handwerklich Journalismus, aber das, was Sie produzieren, ist nicht das, was ich unter freiem und unabhängigem Journalismus verstehe und für den ich in meiner Funktion zum Beispiel im Presserat auch streite und auch an anderer Stelle. Aber trotzdem sind es Menschen, die sich journalistisch betätigen und deren Interessen wir selbstverständlich auch mit im Blick haben. Und sei es, dass wir auch mit solchen Kolleginnen und Kollegen uns in die Diskussion begeben. Also es gibt bei uns immer wieder heftigste Diskussionen. Wie stellen wir uns zum Thema Presserabatte auf? Da geht es ja im Prinzip schon los. Wie stellen wir uns zu diesem Verhältnis PR-Journalismus auf? Aber die Diskussion kann ich nicht führen, wenn ich nicht Vertreterinnen und Vertreter aus diesen Kreisen auch in meiner Mitgliedschaft habe und wirklich höre, was macht ihr eigentlich und wo geht die Reise
hin? Das ist ein ziemlich konstruiertes Argument.
Ja, ist das so.
Da muss man aber eine ganz große Stütze haben. Aber Herr Gößmann, diese Leute von dieser Versicherungswirtschaft, die haben schon fast einen Slogan, der von DPA sein könnte, wir werden schneller und setzen selbst aktiv Themen. Das ist ein ziemlicher harter journalistischer Anspruch.
Jetzt wird mir ja Angst und Bange.
Nein, aber jetzt, ich weiß, man kann Sie nicht beunruhigen, aber das hier ist doch jetzt, das stand übrigens...
Wissen Sie, ich bin so ein Niedersachse, wir sind Kaltblüter.
Ja. Ne? Aber jetzt mal, das ist sicherlich in der deutschen Medienszene, das können Sie sich ja vorstellen, dass das vorher geplant ist, 26 Leute, Newsdesks und andere. Mhm. Herr Esser, wie sehen Sie das? Ist das im Grunde der Humus, auf den Ihre Initiative wachsen kann? Weil es so ist, haben Sie die großen Chancen.
Ich habe da ehrlich gesagt keine... Also ich bin zum Beispiel froh, dass es Kircher-Burkhardt-Magazine gibt und dass die Magazine, die ich sonst von meinem ADAC oder irgendwie meiner Krankenversicherung geschickt bekomme, die einfach so schlecht sind, dass die jetzt mal besser gemacht worden sind. Das hat aber mit Journalismus nichts zu tun, aber das konkurriert auch nicht. Und das ist wiederum eine andere Frage als das, was Sie ansprechen, nämlich dass Leute versuchen, Informationen in Redaktionen einzuschleichen. Und das hat früher funktioniert heute, aber da sitzen ja immer noch Leute und solange die noch einigermaßen Zeit haben, sich mit diesen Informationen zu beschäftigen und die zu überprüfen, klappt das auch nicht, also Journalisten irgendwelchen Quatsch unterzuhören.
Aber wenn jetzt zum Beispiel Anton Notz, ein guter Mann bei FTD, der jetzt bei ihm unter Vertrag steht, bei Ihnen auf Crowdreporter eine Top-Story liefert, fabriziert möglicherweise am Schreibtisch in der Firma, würde die bei Crowdreporter publiziert?
Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Also wenn es irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen seiner PR-Arbeit und dem Thema dieser Reportage, dann ganz bestimmt nicht.
Na, wir haben ja gelernt, dass er keine plumpe Schleichwerbung macht, sondern eine richtig gute Story. Angenommen, er macht was über die neue System von einer Ratingagentur, ist jetzt eine neue präsentiert worden, und porträtiert sie und zeigt einfach, wie toll diese neue Ratingagentur ist und macht eine schöne Hintergrundreportage mit allem drum und dran.
Also wenn er Geld von denen bekommt, kann er es bei uns nicht veröffentlichen. Das ist ganz einfach. Also Aber wenn das mir unterjubelt und wir es nicht rausfinden, dann ist das sozusagen etwas, was ganz klar irgendwie jedem beruflichen Anstand widerspricht. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht versprechen, dass es nicht irgendwann mal passiert, wenn da irgendwie böser Wille mit verbunden ist.
Wir haben ja jetzt eine ganze Menge Trübsal geblasen und Schlimmes gehört, aber bei Ihnen ist ja eigentlich mal eine positive Meldung. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass dieses Ding Krautreporter so geflogen ist, wie man neudeutsch sagt? Was ist im Nachhinein, nachdem Sie den Erfolgsschock hinter sich haben, eigentlich Ihre innere Analyse, warum das so gut funktioniert hat?
Ich glaube, das hat sowas mit Emotionen zu tun. Ich glaube, wir haben die Leute irgendwie erreicht. Das war auch der Plan. Also wir haben wirklich sozusagen uns vorgenommen, ein Gespräch zu führen, von Angesicht zu Angesicht, auf Augenhöhe, sagt man irgendwie. Wir haben versucht, die Leute da zu erreichen, wo sie wirklich ein Defizit sehen. Oder das hat auch gar nicht so viel damit zu tun, dass es nicht tollen Journalismus in deutschen Zeitungen gäbe. Aber das hat oft gar nicht mehr so viel mit dem Alltag von vielen Leuten zu tun, die halt ganz viel auf dem Handy lesen, die ganz viel im Büro am Computer lesen. Und das hat auch mit so einer kommunikativen Haltung zu tun, die in Deutschland anders als in anderen Ländern noch sehr traditionell ist, wo der Journalist nämlich auf der Kanzel steht, den Leuten was erzählt, dann nach Hause geht und den im Grunde überhaupt gar nicht interessiert, was die dazu denken oder was die vielleicht auch darüber wissen, weil die schmutzige Wahrheit ist ja, dass Journalisten oft oder meistens weniger davon verstehen, worüber sie berichten, als die Leute, über die sie berichten. Das heißt, wir treten in ein Gespräch ein, das ist überhaupt das Grundprinzip dieses ganzen Crowdreporter-Dings. Ob es deswegen geklappt hat oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum es geklappt hat. Ich bin einfach nur super froh, dass es geklappt
aber
hat.
Aber im Grunde könnte man sagen, Sie sind so ein Naturtalent, was Content-Marketing angeht, also bezogen auf Ihre eigene Initiative. Das haben Sie doch super hingekriegt.
Haben Sie mir eben schon gesagt, finde ich sehr nett, aber das sehen ganz viele ganz anders. Wir haben so viel Dresche bekommen von den Kollegen und gerade so, also diese Agenturszene, die haben alle so, was machen die denn da? Und das könnte man doch so viel besser machen und toller machen. Ja, meine Güte, wir haben es aber gemacht und wir sind Journalisten und wir können das halt nicht so gut wie eine PR-Agentur. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch Teil dieser Antwort. Das war einfach auch authentisch. Ne? Wir haben gesagt, wir wollen Journalismus machen, wie wir ihn uns vorstellen, und zwar unter Bedingungen, wie guter Journalismus braucht. Und dieser Schlichtheit und dieser Ehrlichkeit war es vielleicht die bessere Strategie, als ob wir eine perfekt ausgeklügelte und gut aussehende PR-Kampagne gefahren hätten.
Ganz authentisch war Ihr Satz, der das Projekt begründete: Das Internet ist kaputt.
Tot. Der Online-Journalismus ist kaputt, haben wir gesagt, genau. Ja, das haben uns ganz viele übel genommen, aber das meinen wir genau so. Sie müssten aber bitte noch die zweite Hälfte dieses Satzes dazu sagen.
Der Journalist ist.
Wie bitte?
Der ist Journalist, der hat nur die.
Machen Sie es, Sie können es ruhig ausführen. Online-Journalismus ist tot.
Na, was damit gemeint, also ist kaputt. Tot nicht. Es gibt ihn noch, aber er ist kaputt. Und was damit gemeint ist, erstmal, es heißt nicht, Journalismus ist kaputt insgesamt. Also es soll nicht heißen, in Deutschland gibt es keinen guten Journalismus, im Gegenteil. Und es soll auch nicht heißen, alle Journalisten sind schlecht, außer wir. Stimmt auch leider nicht. Aber der Online-Journalismus ist kaputt, weil sein Geschäftsmodell auf Werbung basiert. Das heißt, sie müssen erreichen, dass ihre Leser ganz oft klicken, damit sie Geld verdienen. So, und diese Werbung ist auch noch miserabel bezahlt. Das heißt, wenn sie im Internet Geld verdienen wollen mit Journalismus, dann müssen sie auf Journalismus setzen, der so oft angeklickt wird, dass irgendwann so viele lousy Pennies zusammenkommen, dass dann möglicherweise mit ganz viel Glück auch irgendwann mal schwarze Zahlen in Sichtweite kommen. Und das hat die Folge, dass natürlich solche Inhalte viel öfter geklickt werden, die an niedere Instinkte appellieren. Also die halt irgendwie, wo die Headline darauf hingeschrieben ist, dass man draufklickt, selbst wenn der Artikel selbst es da nicht hält. Oder wo halt irgendwie nackte Frauen, Tierbabys und grausame Unfälle irgendwie eine Rolle spielen. Also im Grunde führt die Finanzierung von Online-Journalismus heutzutage zu einer Boulevardisierung auch von seriösen Medien. Wenn Sie sich angucken, was im Panorama-Ressort von Spiegel passiert und das mit Bild.de vergleichen, dann steht da genau dasselbe. Nur beim Spiegel noch ein bisschen böser formuliert oder irgendwie so oder so ein bisschen suffisanter. Aber dass sowas im gedruckten Spiegel stünde, das ist vollkommen ausgeschlossen und das ist eine direkte Folge des Finanzierungsmodells. Mhm. Und da haben wir gesagt, wir machen es mal radikal und fragen die Leute, ob die nicht bereit sind, uns ein bisschen Geld zu geben. Und im Gegenzug lassen wir diese ganze Werbung weg und machen uns vollkommen unabhängig davon.
Mhm. Haben Sie den Nerv getroffen im Grunde, ja? Das drückt ja auch aus, dass viele bereit waren, selbst Geld zu nehmen für ein Projekt, was sie noch gar nicht gesehen haben. Ist das vielleicht dieser Unmut über den Online-Journalismus, wie er ist, ist das vielleicht der Treibsand, mit dem Sie zu dem Erfolg kamen? Immerhin fast 1 Million haben Sie eingesammelt. Das ist ja schon mal ein Wort in Deutschland.
Ja, andererseits waren es sowas wie 18.000 Leute. Jedem Einzelnen davon bin ich dankbar, aber ich glaube, jede Regionalzeitung hat also mehr als wir.
Ja? Richtig, also aber es ist kein welches Internetprojekt hat eine vergleichsweise so einen Erfolg vorzuweisen?
Nein, niemand fragt nach Geld. Ne? Also es gibt niemand, also es gibt Springer und die Bild-Zeitung, die machen sehr viel größere Umsätze als wir. Und ich meine, diese 1 Million, die klingt jetzt auch wahnsinnig viel und ich bin total froh, dass wir das jetzt haben, um das ein Jahr lang uns sozusagen den Journalismus finanziert, aber ich habe gerade gelesen im Zuge dieser Gruner und Jahr Verwerfungen, dass die jetzt Angst haben, unter die 3 Milliarden Umsatzgrenze zu fallen, bei 10% Umsatzrendite und so. Also wir sind ein Sandkorn im deutschen Medienbetrieb, okay. Und ich hoffe trotzdem, dass wir damit irgendwie einen guten Job hinkriegen mit so wenig Geld, auch wenn es ganz viel ist.
Frau Sorge, ist die Grundanalyse von Krautreportern richtig? Der Online-Journalismus ist kaputt. Sehen Sie das, dass das auch deren Stützfunktion war, warum Sie jetzt so erfolgreich waren? Also diese Negativabgrenzung?
Also ich sehe schon die Analyse ähnlich, weil wir natürlich auch beobachten, dass diese, ich sag mal, Trash-Inhalte einfach mal erfolgreicher sind bei der Klicksuche, bei diesen viralen Themen und sich auf diese Art aus meiner Sicht auch kein hochkarätiger Journalismus finanzieren lässt. Also ich kann jetzt nur von Cicero sprechen, wir und auch der Spiegel, da sind glaube ich 85% der Einnahmen werden dort über die Printausgabe generiert und bei Cicero es ist quasi ähnlich, dass im Prinzip das Heft sozusagen das Wesentliche ist. Und wir richten uns an eine wirklich kleine Nische, wir sind so auch eigentlich nur ein Sandkorn, so eine ganz kleine Spitze, ein Special Interest Magazin, wo man sagen kann, okay, da gibt es Leute, die eigentlich auch bereit sind, irgendwie 8,50 Euro für so ein Heft auszugeben, was enorm ist im Vergleich zu allen anderen Fokus, Stern und so weiter. Aber irgendwie funktioniert es und wir haben sogar zugelegt. Wir haben 3000 Exemplare im zweiten Quartal noch steigern können, während alle anderen Magazine gerade ihre Chefredakteure verlieren und irgendwie in die Miesen gehen und sich über Umsatzverluste beklagen. Das heißt, ich kann schon sehen, dass es da so eine Ähnlichkeit gibt, dass im Prinzip eine Gier da ist, wirklich gute Sachen zu haben. Und er macht das sozusagen, Krautreporter machen das erfolgreich. Aber ich kann natürlich nicht, also auch, dass sie das Internet retten oder solche Sachen, würde ich jetzt auch erstmal mit Neugier und Hoffnung schauen. Aber
das sagen wir übrigens auch nicht, das wäre mir auch mal wichtig zu sagen. Ja. Ne? Also weil wir haben eher Angst davor, dass das Projekt völlig überfrachtet wird. Also das, was wir jetzt Anfang Oktober veröffentlichen werden, das ist Journalismus. Der ist ein bisschen anders, aber es ist Journalismus. Und wir haben so ein bisschen Angst, dass da alle irgendwie was vollkommen Revolutionäres erwarten und wir den Journalismus neu erfinden. Und das, da kann ich Ihnen versprechen, dass wir das leider nicht hinbekommen.
Sie machen jetzt Erwartungsmanagement nach unten.
Ja, auf jeden Fall. Aber diese Erwartungen, die haben wir hoffentlich auch nicht so... also wir haben uns wirklich bemüht, die nicht zu befeuern und nicht zu viel zu versprechen. Ja. Aber wir haben gesagt, wir wollen es anders machen.
Ja, aber die Videos, die sie ins Netz gestellt haben, sind ja schon ganz schön viel Schmackes dahinter. Wenn man sieht, was der Sportredakteur von der Berliner Zeitung sagt, was echter Journalismus ist und so. Das war schon ordentlich unterfüttert von der Erwartungshaltung.
Ja, gut, oder?
Ja, da können sich jetzt nicht beschweren, dass man die Erwartungshaltung, die Sie selbst produziert haben, jetzt möglicherweise nicht erfüllen kann.
Ne? Nee, deswegen, Sie haben recht, ich manage das jetzt so ein bisschen. Also
ja, weil es
Mitglieder sind, die irgendwas erwarten, was wir nicht halten können, seien Sie schon mal prophylaktisch enttäuschen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Wenn
prophylaktische Enttäuschung ist unter Content Management heutzutage ein super Begriff. Vielleicht Herrn Gößmann hören als Medienmanager. Wie betrachten Sie von außen so ein Projekt wie Krautreporter? Wie schauen Sie das an? Das wurde ja auch in der Verlagsszene und in der publizistischen Szene sehr aufmerksam verfolgt. Was nehmen Sie daraus?
Als Chefredakteur der dpa.
Ja, aber auch, Sie sind auch ein bisschen noch Medienmanager.
Als Chefredakteur der dpa habe ich erstmal große Sympathie für die Idee, weil sie eine genossenschaftliche ist, die bei dpa gerade 65 Jahre alt geworden ist. Also das heißt, die Menschen sind bereit, in diesem Fall damals waren es Medienunternehmen, für guten Journalismus Geld zu bezahlen. Ich bin jetzt gespannt, also insofern ist das Erwartungsmanagement bei mir genau in der richtigen Adresse und mein paar Euro, was dabei rauskommt. Weil das kann ich noch nicht so genau sagen. Es war ein relativ heterogenes Bild vorher. Das ganze Ballyhoo, sie sind von vielen verprügelt worden, die auch nicht wussten, worüber sie da eigentlich urteilen. Aber das ist ja auch kein ganz neues Phänomen. Da war wieder viel von dem dabei, worüber wir vorhin sprachen. Da haben viele einen Zug verpasst. Ja, hat versucht, mit seinen Mitstreitern einen Zug überhaupt mal aufs Gleis zu setzen. Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Wünsche alles Gute. Wenn wir helfen können, akquirieren oder so, dann sagen Sie uns Bescheid.
Wohlwollend sehen Sie die ganze Sache.
Also, Sie sehen mich so wohlwollend.
Und wie erklären Sie sich, dass doch eine ungewöhnliche Schärfe dabei war, wie dieses Projekt dann auch selbst in öffentlich-rechtlichen Medienmagazinen angegangen worden ist, auch sonst wo. Da waren doch schon auch bei den Tweets ein paar Schärfen drin, die ungewöhnlich waren.
Erklären Sie es mir, Sie sind bei den öffentlich-rechtlichen. Also
die anderen habe ich addiert.
Ich glaube, dass es sehr häufig so ist, dass es einen relativ großen Strukturkonservatismus gibt in der Medienlandschaft, der wie immer bei Veränderungen gespeist wird aus der Unsicherheit, wenn das da klappt, was macht das eigentlich mit meinem Job in irgendwo. Muss ich dann auch so ein, wie haben Sie es vorhin genannt, Kraut werden. Ne? Und ich glaube, daraus, aus dieser Unsicherheit speist sich ein Teil der Ablehnung. Der Rest ist dann so ein bisschen professionelle Beschimpfung. Ich glaube, da hat auch der eine oder andere so bei Twitter persönliche Rechnungen beglichen und mal was zurückgegeben, was der eine über den anderen geschrieben hat. Da sind ja auch 1, 2, 3 sehr profilierte Medienkritiker unter den Krautreportern. Die haben es dann mal besonders dicke bekommen. Ich glaube, das gehört alles zum selbstreferenziellen Geschäft des Journalismus. Mich interessiert jetzt das Ergebnis. Mhm. Also ist das ein Journalismus, wo ich sage, ist das vielleicht der neue Stern? Mhm. Oder die Antwort auf das, was der Stern mal war? Mhm. Ist es das nicht?
Ja.
Ist es die neue ARD?
Wer weiß. Also Sie sehen, solche Runden sind manchmal ganz produktiv. Ich glaube eher, der nächste Slogan, der neue Stern, das ist viel besser. Der neue Stern wäre doch also jetzt gerade
spätestens gut. Jetzt hat diesen Satz irgendeiner getwittert und morgen wird Media eine Riesengeschichte darüber schreiben.
Ja, genau.
Der neue Stern. Und dann seid ihr schon
Herr Eumann, also wir sind nicht die neue ARD. Das
nee, damit machen Sie nur mal kleiner. Der neue Stern ist doch schon kein schlechter Slogan.
Nee, weil das Kategorien sind, die aus dem 20. Jahrhundert. Der Stern ist für 80 Millionen Menschen gemacht. Das sind andere Realitäten heutzutage. Wir machen es für eine kleine Nischen-Community, die aber sehr intensiv an unserer Arbeit interessiert ist. Wir machen nichts für ein Massenpublikum. Das ist sozusagen, das sind wirklich die Logiken des 20. Jahrhunderts, wo man riesige Techniken bedienen musste, um überhaupt die Leute zu erreichen. Da kam dann sowas wie Bildzeitung oder Fernsehen raus. Und heutzutage, wo ich auch kleinere Nischen mit genau dem sozusagen füttern kann, wofür sie bereit sind, Geld zu bezahlen, dann werden wir nicht der neue Stern sein. Ich würde mich ja gar nicht wehren, wenn wir was Ähnliches erreichen könnten oder so. Aber das kann man nicht vergleichen und das sind auch nur so Kategorien, an denen man scheitern muss und die auch gar nichts damit zu tun haben, wie es in Zukunft funktionieren kann. Es wird einfach viel mehr Medien geben für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Und dass man sich an so ein großes Massenpublikum wendet, ich fürchte, die Zeit ist vorbei oder jedenfalls ist sie für den Journalismus vorbei.
Ich sehe schon, Ihr Coach hat die downgesized, wie man das neudeutsch nennt. Gegenüber den ersten Interviews klingt das alles heute jetzt harmloser.
Ich habe keinen Coach.
Okay.
Das war ja das Problem.
Herr Eumann, Sie sind quasi Experte für Risikokommunikation, ne, in Deutschland, in medialen Fragen. Wie erklären Sie sich, ehe wir dann auf Ihr Projekt kommen, dass Krautreporter so was Positives, was Konstruktives, auch wo viele Jobs sind, bezahlte Jobs für junge Leute, dass das so scharf attackiert worden ist, in der Tendenz jedenfalls. Was ist Ihre Analyse, warum das so vonstatten ging?
Also tatsächlich gehört ja auch, Redundanz ist ja auch ein Stilmittel im Journalismus und auch in der Politik. Ich könnte das Wesentliche, was Sven Gößmann gesagt hat, mit anderen Worten versuchen zu wiederholen. Ich
glaube, spitzen Sie es zu.
Ich glaube, was einfach deutlich ist, wir brauchen in Deutschland eine Debatte darüber, wie Öffentlichkeit in Zukunft finanziert werden kann. Wir sind da strukturkonservativ, das kann ich nicht mehr zuspitzen als Sozialdemokrat. Also wir sind strukturkonservativ in dieser Frage und alles, was neu ist, wird wenig euphorisch, mit wenig Empathie, sondern mit viel Skepsis und eben gelegentlich auch mit Häme überschüttet. Ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle eine neue Offenheit, weil heute weiß keiner, das haben die übrigens in der Garage im Silicon Valley auch nicht gewusst, welche Idee am Ende fliegt, um mal ihr Bild zu nutzen, was das Geschäftsmodell von der Kirche anbelangt. Und das weiß man heute bei der Zukunftsjournalismus auch nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es so schlaue Leute in Deutschland gibt, die auch den Journalismus in Zukunft zum Fliegen bringen und tolle und spannende Geschichten an den Markt bringen. Da ist das eine Antwort. Es ist nicht, Ziesemann hat das richtig gesagt, es ist nicht die Antwort. Wir haben mit der Taz ein uraltes Modell, auch genossenschaftlich. Die dpa ist ein uraltes Modell. Allerdings natürlich bei der Taz haben sie die Genossen an Deck. Und wenn das, sagen die Taz erfolgreich ist, weil sie auf einmal eine kostbare Immobilie haben und damit ihre Zeitung finanzieren, finde ich, ist das eine wunderbare Pointe in der Geschichte der Taz. Bei dpa, Herr Gößmann, das ist ja ein bisschen anders, weil die wesentlichen, also die meisten ihrer 187 Genossen, leiden ja unter dem Strukturproblem, was wir beschrieben haben. Das heißt, das ist natürlich auch am Ende ihr Problem, wenn diejenigen, die sie bezahlen, für das Wasserwerk der Demokratie, das ist, wie ich finde, eines der schönsten Zitate ihres Vorgängers Büchner, Nachrichtenagenturen sind das Wasserwerk der Demokratie, gerade in der digitalisierten Welt, wo wir nicht wissen, wo kommt die Nachricht her und wem kann ich glauben. Deswegen wächst ihre Bedeutung und gleichzeitig wird ihr Geschäftsmodell aufgrund der Struktur fragiler. Also sage ich, mehr Offenheit, Leser können mehr als lesen, die können nämlich auch bezahlen. Die Neue Zürcher Zeitung hat ein Aktienmodell, da gibt es Aktionäre, die wollen gar keine Rendite, sondern eine gute, anständige, unabhängige Zeitung.
In dieses Horn, das geht doch alles. In dieses Horn haben Sie politisch mit reingestoßen, haben eine ganz harmlose Stiftung in NRW gemacht. 1,6 Millionen nehmen Sie aus diesem riesen NRW-Etat und sind trotzdem deshalb massiv angegangen worden. Ausgerechnet die FAZ, die jetzt in eigener Sache ja mal die Krise sehr gut beschrieben hat, schreibt ja im Leitartikel, dass das...
FAZ. Fanden Sie den Artikel gut?
Er hat so zumindest mal für FAZ-Verhältnisse auf 2-3 Seiten aufgelistet, wie arg gefährdet das Geschäftsmodell ist. Das ist doch schon mal was. Ich glaube, Herr Stetzner als...
Aber das haben wir Ziesemann schon vor längerem.
Ja, aber ich sprach ja explizit von FAZ. Das ist so eine Selbstbekenntnis, ist was. Aber in diesem Leitartikel werden Sie quasi als Angreifer der Pressefreiheit mit diesem Modell gesehen. Können Sie das auflösen? Warum Sie mit dieser kleinen, klitzekleinen Initiative die Leute so auf die Palme bringen?
Also die Frage stelle ich mir auch und wenn ich eine Antwort hätte, ich habe natürlich Antwortversuche. Ich glaube, das Erste ist, und da hat ja auch Ziesemann recht, immer da, wo Staat, und ich bin Teil von Staat, im Spiel ist bei der Frage unabhängiger Journalismus, muss man aufmerksam sein. Jetzt kann man sagen, das ist uns bei der Verfassung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gut oder weniger gut gelungen. Ich sage hier ausdrücklich, ich kenne kein besseres öffentlich-rechtliches System als das, was wir in Deutschland haben. Es ist vielfältig, es ist stark, es ist unabhängig und es ist von uns allen finanziert. Und wenn es den öffentlich-rechtlichen nicht gäbe, man müsste ihn erfinden mit all seinen Fehlern, über die ich auch gelegentlich mit denen diskutiere. Und wenn der Esser sagt, er möchte nicht wie die ARD werden, dann glauben Sie gar nicht, wie viel Verständnis ich für Ihre Ablehnung habe.
Aber jetzt nochmal zu den 1,6 Millionen. Warum dieses Modell, wo Sie ja regional, wo Sie Weiterbildung fördern, wo Sie in die Regionalredaktionen mit investieren, also so eine Art Begleitinitiative? Also
ich glaube, der erste Fehler ist, dass die Idee nicht von einem Journalisten kam, sondern von einem Menschen, der Lebensabschnittspolitiker ist. Also ich, vielleicht noch bedrohlicher, ich bin jetzt Beamter auf Lebenszeit, also nicht ganz so leicht wegzukriegen. Das, glaube ich, war der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, dass wir etwas getan haben, was Politik übrigens häufiger tut. Wir haben mal zugehört, wir haben die Branche gefragt, was wollt ihr denn? Da kamen übrigens von den meisten Chefredakteuren, mit denen wir gesprochen haben, wir brauchen unbedingt Recherchestipendien. Also haben wir das in einen Arbeitsentwurf geschrieben und danach war Recherchestipendien die irgendwie finanziert sind, nicht aus dem nordrhein-westfälischen Steuergeld, sondern wir haben eine Finanzierung über den Rundfunkbeitrag gefunden, natürlich verfassungskonform über den Rundfunkbeitrag gefunden, um genau die erste Hürde der Staatsferne nach dem Motto, da passt uns was nicht und dann geht der Etat 50.000 Euro runter. Ich meine, wir geben gerade Tafelwasser, also Leitungswasser in der Staatskanzlei aus, weil wir eine Haushaltssperre haben. Die Gefahr, dass wir mit 1,6 Millionen aus dem Landesetat starten und in 3 Jahren wegen der Einhaltung der Schuldenbremse nur 1 Million daraus werden, war relativ groß. Und da habe ich gesagt, diese Gefahr, diese Debatte brauche ich erst recht nicht. Also machen wir das so. Wir haben aber auch hingehört bei anderen Fragen, nämlich wir haben unglaublich viele Journalismus-Lehrstühle in Deutschland. Wir haben über 50 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, an 30 von denen kann man irgendwas mit Medien studieren. Dann hat uns Gewerkschafter haben uns gesagt, Conny, hör zu, wir haben eigentlich aber niemand, der irgendwie den Transformationsprozess, der gerade im Lokalen stattfindet, richtig erforscht. Was heißt eigentlich, was heißen soziale Netzwerke für eine lokale Berichterstattung? Ist das Risiko oder Chance? Auch da sage ich eher Chance. Dann haben wir gesagt, wie wäre es, wenn wir da eine Art Think Tank organisieren, um diesen Transformationsprozess, also kann diese Stiftung eine White Label App für Lokalredaktionen, aber auch für Herrn Esser
aber
zur Verfügung
alles
stellen.
Sehr gut, aber Sie haben nicht erklärt, warum diese wahnsinnige Schlägertruppe da aus den Ecken kam und zugeschlagen hat.
Ja, das kann ich auch nicht erklären, das müssen dann vielleicht wirklich andere erklären. Ich fand es auch überraschend. Ich bin ganz erleichtert, dass ich hier noch sitzen darf.
Eine arg persönliche Frage. Wie bei Udo Thomas. Jürgens in Zeitmagazin, Sie müssen sie nicht beantworten, wenn Sie nicht beantworten wollen, sie zu indiskret ist. Wenn Sie all das, was Sie jetzt in Reaktionen eingesammelt haben, nochmal wüssten und Sie wären, hätten das in der Bilanz, hätten Sie diese Initiative nochmal politisch aufgelegt? Also ehrliche Antwort, keine Politikerantwort.
Ja, ich kann ja sagen, ich bin ja Beamter, also mir passiert dann nicht mehr so viel wie als Politiker. Also die ehrliche Antwort ist, wenn ich das als medienpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion gemacht hätte, hätte ich gesagt, nie wieder. Aber mit dem Rückenwind von Hannelore Kraft, die gesagt hat, ich sehe doch, was da passiert. Und wir machen das ja nicht aus Jux und Dollerei. Und deswegen will ich auch so nicht sagen, wir haben natürlich immer erklärt, dass es Staatsfern. Da kann ich verstehen, dass Journalisten sagen, das sagen Politikerinnen und Politiker häufiger, aber am Ende ist es doch anders. Aber es gibt doch, und das ist das Thema, was uns ja beschäftigt, es gibt Zusammenhang, diesen inneren Zusammenhang zwischen dem Zustand einer Demokratie, es ist jetzt sehr, sehr grundsätzlich, und dem Zustand der in dieser Demokratie agierenden Medien. Und wenn es den Medien nicht gut geht, dann geht es der Demokratie nicht gut, geht, weil sie ihre Funktion, die Herr Ziese mal im letzten Zitat gesagt hat, nicht mehr so erfüllen können, wie sie erfüllen müssen, um uns zu einer demokratisch verfassten Gesellschaft zu machen. Und deswegen beschäftigt uns das auch, und ich könnte das empirisch hinterlegen, wir wissen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Informationen, die Bürgerinnen und Bürger haben, und ihrem Wahlverhalten. Je weniger sie wissen, desto seltener nehmen sie an demokratischen Prozessen teil. Also ist Wissen etwas, was eine Voraussetzung dafür ist. Ich habe auch, wenn das über Zeitung 100 Jahre lang gut gelaufen ist und vielleicht noch 20 Jahre gut geht, ist das in Ordnung. Und wenn das ersetzt wird, national durch Krautreporter und hoffentlich 50 andere und lokal auch durch andere, denn da ist die Finanzierungsfrage ja noch eine viel dramatischere. Deswegen glauben wir, dass das Thema, wie ist die Zukunft des Lokaljournalismus, eine, die auch Regierung gelegentlich beschäftigen muss, ohne dass man gleich sagt, nein, ich will nicht Chefredakteur der Ruhrbarone werden.
Frau Hass, ist es auch Auffassung der DJU, dass diese Initiative besser nicht gestartet worden wäre?
Oh nein, wir unterstützen die Stiftung nach Kräften und haben das von Anfang an kritisch, aber sehr wohlwollend begleitet und da gerne an Stellen, wo es notwendig war, Geburtshilfe geleistet. Also ich halte es für...
Und erklären Sie uns dann die Schärfe der Attacken. Woran liegt
das? Ja, das kann ich Ihnen erklären. Da werden, wie bei den Krautreportern im Übrigen auch, da werden althergebrachte Claims in Anspruch genommen und anders besetzt. Und die Frage, wie geht es weiter beispielsweise mit Internetpublikationen, die verlagsunabhängig sind, wird an der Stelle mal tangiert bei der Frage, wie stellen wir eigentlich Meinungsvielfalt in regionalen Räumen her, wo wir, wenn wir gerade nach NRW gucken, ja zum Teil ein jämmerliches Bild vorfinden. Und das gefällt denjenigen...
Also nicht an NRW ist jämmerlich.
Wie bitte?
Alles gut. Ja.
Das gefällt denjenigen, die da jetzt die Platzhirsche sind und die diese Entscheidung zum Teil ja mitgetroffen haben. Denen gefällt das nicht. Und dann fangen die an, richtig Alarm zu schlagen.
Herr Gößmann, ist das richtig analysiert? Die Platzhirsche sehen, dass ihr Terrain so ein bisschen von der Seite her angefressen wird?
Ich glaube, wir sollten mal Nikolaus Brender fragen nach dem Thema Staatsferne. Wenn Politiker sich in Medienpolitik einmischen oder sie gar finanzieren wollen oder über die Vergabe von Finanzmitteln entscheiden. Hier sitzt der sehr sympathische Staatssekretär Eumann, dem man nur Gutes zutraut und der auch nur Gutes tut und will. Er hat das ausführlich begründet. Das klingt alles sehr gut. Das ist aber letztlich auch so ein bisschen eine Frage, eigentlich in Form von Hochschulfinanzierung eine Studie zu machen, dass das eine Recherchestipendien zu vergeben an Redaktionen, nach welchen Kriterien, mit welchem Beirat, bleibt das so unabhängig. Ich gucke mir das Geschehen in Rundfunkräten an, ich gucke mir das Geschehen auf anderen Ebenen an und da mache ich meine Zweifel und ich mache auch meine Zweifel daran, wir sprachen vorhin auch über mögliche Renditen in den Medienunternehmen, ob da nicht erstmal die Medienunternehmen ihre Hausaufgaben machen sollen, auch die öffentlich-rechtlichen übrigens, und sich fragen müssen, wo ist denn das Publikum geblieben, wo ist denn der demokratische Diskurs geblieben hinter zu viel Killefit und Klingeling, der da gemacht wurde, bevor jetzt der Staat kommt und dann vielleicht mal mit 1,6 Millionen Euro startet, dann ist es vielleicht mehr, mancher gewöhnt sich dran, Subventionen sind immer eine kleine Droge. Also deshalb mache ich da ein großes Fragezeichen dran. Ich bleibe da skeptisch, bin von Herrn Eumann schon seit Jahren, glaube ich, nicht zu überzeugen und das ist nicht das erste Podium, glaube ich.
Ist so ein Hauch während den Anfängen?
Ja, ach, die Anfänge sind ja schon lange gemacht. Das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem ist, ich bin bei Ihnen, von hoher Qualität, aber natürlich nicht immer unbeeinflusst.
Wie stark sind Sie denn die Hoffnung, dass die Verleger, die Sie angesprochen haben, vielleicht ihre Geschäftsmodelle überdenken? Es gibt ja eine neue Studie herausgegeben von der Ebert-Stiftung, die eine sehr disparate Lage sieht in der Profitabilität der Verlage und hausgemachte Managementfehler und Fehlinvestitionen auch sehr stark akzentuiert und gut begründet. Stellen Sie so ein Umdenken fest, dass durch solche Initiativen angetrieben man sagt, naja, wir müssen selbst mehr investieren in Qualität, in Menschen, in Ressourcen, die die Arbeit machen. Haben Sie Hoffnung, dass so ein...
Sie haben es ja selber gesagt, es ist disparat. Es gibt da welche, die genau in diese Richtung denken, die ja auch ihren Qualitätsbegriff, ihre lokale Nähe überdenken. Es gibt andere, die sind noch in der Kostenstrukturfrage. Es wird sicherlich Konzentrationsprozesse geben. Die müssen nicht immer schlecht sein für die Qualität des dann verbleibenden Journalismus. Weil wir reden natürlich auch im deutschen Journalismus oftmals über relativ großes Mittelmaß, dass die Leute dann mit der Zeit auch langweilt. Und wenn da Denkanstöße, und die sind ja seit vielen Jahren da, es gibt hervorragende Initiativen an ganz vielen Orten, auch in vielen Redaktionen, viele Redaktionen haben sich geändert. Wir hatten das Beispiel der Zeit, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
Ja, aber es ist auch das Einzige. Ja. Ne?
Gucken Sie sich mal zum Beispiel, das ist jetzt immer schwierig, weil wir über was reden, was jetzt wahrscheinlich alle im Saal so kennen, aber wenn Sie sich die deutsche Regionalzeitungslandschaft mal angucken, in ihrer immer noch relativ großen Dichte, auch noch in ihrer relativ hohen Zugriffs, nehmen Sie ja nun die Berliner Lage, wie berichtet wird über Lokalpolitik, da sehe ich schon noch kritische Distanz, da sehe ich die Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen. Es könnte von allem mehr sein, aber das gibt es.
Ja. Sie wollten ihn noch überzeugen, genau, aber die zwei kurzen Sätze.
Nein, genau, der erste kurze Satz ist, tatsächlich erlebe ich auch und erlese ich auch eine Renaissance des Lokalen bei Zeitungsverlagen, die lange in Konzentrationsprozessen waren und eigentlich ihr Kerngeschäft, nämlich die lokale und regionale Berichterstattung, eher vernachlässigt haben und jetzt feststellen, in dieser Welt, wo ja jede Information sofort überall verfügbar ist, ist vielleicht die Kenntnis der Situation vor Ort etwas, was meine Kernkompetenz ist und mein Überleben in dieser Situation sichert. Das ist eine positive Entwicklung.
Nur sehr vereinzelt.
Völlig klar. Aber die Debatte ist jetzt viel stärker. Die Frage ist, Lokaljournalismus eher das Nischenprodukt oder vielleicht doch die Edelfeder, die ich brauche, um meine Existenz zu sichern. Das ist eine. Ich will noch gerne einen zweiten Gedanken aufgreifen von Herrn Ziesemer, weil ich davon überzeugt bin, dass der, auch da kommt dpa eigentlich eine wichtiger werdende Rolle zu leicht zu verloren droht, nämlich die Frage, wer berichtet eigentlich aus der Welt in Deutschland? Das ist dpa, es sind immer weniger die Zeitungen und es ist völlig klar, aufgrund ihrer Struktur möchte ich nicht das Al Jazeera, das, was aus China kommt, dass CNN uns die Welt in Arabien erklärt, uns die Konflikte in Südamerika erklärt. Und da ist auch die Kulturnation gefragt, wie man eine Finanzierung eines Auslandskorrespondenten, eines unabhängigen Auslandskorrespondenten sicherstellen muss. Eine Frage an die Kulturnation. Und dann bin ich bei dem Thema meritorische Güter. Okay. Und wenn ich bei meritorischen Güter bin, Herr Moderator live, dann bin ich bei der Frage, warum nicht auch die Öffentlichkeit kontrolliert. Im Fall Brenda gab es am Ende eine öffentliche Kontrolle. Also kann man sagen, da haben die Spielregeln funktioniert. Man kann sagen, warum ist es so weit überhaupt gekommen? Aber die Spielregeln haben funktioniert, dass am Ende Karlsruhe gesagt hat, so nicht mehr. Okay. Und da sage ich, solange wir diese Spielregeln haben, ein bisschen mehr Zutrauen in eine kontrollierte Öffentlichkeit, von Ihnen kontrollierte Öffentlichkeit, die sich mit dem meritorischen Gutjournalismus beschäftigt.
Herr Gößmann, fühlen Sie sich angesprochen?
Es arbeitet jetzt in
der Okay, gut. Jedenfalls, ich sehe, solche Diskussionen bringen ja doch was. Wenn Sie diese Initiative jetzt bringen, sagen wir mal, kontrollierte Kommunikation und sagen, öffentliche Finanzierung von Auslandskorrespondenten, dann freue ich mich am Samstag auf den Leitartikel von Herrn Hahnfeld in der FAZ. Das ist dann die nächste Eskalation. Dann brennt die Hütte wirklich, glaube ich. Oder? Das ist eine gute Idee. Vielleicht hat der ein oder andere es mitgekriegt, aber das ist ein Punkt. Auslandsjournalismus wird seit Jahren kritisiert und so weiter. Aber vielleicht haben Sie jetzt, sind Sie mit der einen oder anderen Aussage der Diskutantinnen und Diskutanten unzufrieden und wollen den auf den Zahn fühlen. Wir haben für Sie Mikrofone bereitgestellt. Sie können in pointierter Form sich zu Wort melden. Die Dame in der Mitte, ungefähr im letzten Drittel, beginnt. Sagen Sie ganz kurz Ihren Namen und versuchen Sie zu transferieren, was Sie loswerden wollen. Bitte schön.
Danke. Sabine Grund. If you want a free press, you need to own one, heißt es amerikanisch von einem Zyniker. Ich fand das ganze Gerede über die unabhängige Presse in weiten Teilen dieser Debatte nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wann den Leuten, wem auch allen immer, ich weiß nicht, wie viele hier im Saale das anders sehen als ich, aber die Betriebsblindheit durchgegangen ist. Es gibt unglaublich viele subtile Mechanismen, mit denen diese Presse seit Jahren untergraben wird. Man hört von so vielen Leuten, zu kritischen Pressekonferenzen schickt man die Anfänger, damit sie nichts verstehen, dann können sie auch nichts berichten. So habe ich das beobachtet beim Berliner Bankenskandal. Das war ein unglaublich heißes Thema, da hätte man unglaublich viel Schmutz aufwühlen können, mit dem Ergebnis, es kam einfach keiner. Das gibt es doch immer und immer wieder. Gerade auch bei wirtschaftspolitischen Themen, da fehlt es dann vielleicht, wie ja vorhin auch gesagt wurde, einfach auch wirklich an der Kompetenz. Ich weiß es nicht. Aber es ist einfach dürftig. Es gibt ein wunderbares Buch von Michael Lewis, in dem er klar macht, dass sämtliche Ratingagenturen ein Lügenmodell sind. Das ist nichts anderes als ein Lügenmodell. Durch und durch. Und jetzt wollen Leute andere Ratingagenturen gründen und damit noch Artikel schreiben. Was soll das?
Okay, eine fundamentale Einwurf ist in Ordnung, verstanden, nur als kleine
und
Anregung.
Entschuldigung, darf ich ganz kurz anführen noch im Sinne der Kollegen vielleicht, die ZDF-Anstalt vom April haben ja vielleicht einige gesehen. Man hat gelernt über die Ukraine, über das EU-Abkommen mit dem militärischen Teil. Wo hat man das in der Presse gelesen? Man hat neue Dinge gelernt über Herrn Joffe. Jetzt hat Herr Joffe prompt verklagt. Was macht eigentlich die Branche dazu? Ich habe von der Zeit nicht die Meinung, die ich vom Podium höre.
Okay, vielen Dank. Man muss nur einschränkend sagen, Matthew Rose hat über den Berliner Bankenskandal ja sogar Bücher geschrieben, die kann man nachlesen, kosten jetzt im Antiquariat nur noch 1 Euro, also sehr zugänglich. Und Arte hat auch über Ratingagenturen gute Filme gemacht, aber ich soll das nicht einschränken, vielen Dank dafür, nur es gibt auch noch die Gegenseite. Der Herr mit der grünen Krawatte in der letzten Reihe, bitteschön.
Herr Ziesemer, Sie gucken nicht zurück. Aber mein Name ist Christoph Hart, langjähriger Mitarbeiter von Bernd Ziesemer. Ich habe in der letzten Funktion beim Handelsblatt das Unternehmensressort leiten dürfen. Tolle Zeit mit Herrn Ziesemer gehabt. Jetzt will ich gar nicht lange drüber reden, aber vor allen Dingen bin ich heute der Mann, der dafür zuständig und verantwortlich ist, dass diese 26 Leute beim GdV für die Versicherungswirtschaft in Deutschland arbeiten. Ich bin der Leiter der Kommunikation beim GdV und bei mir haben sehr sehr wenige, eigentlich nur ein Kollege angerufen und sich mal erkundigt, was wir denn da machen. Ja, was finde ich auch sehr bemerkenswert. Um da auch nochmal Klarheit zu schaffen, wir haben 7 neue Leute eingestellt und nicht etwa 26. Ja? Und von den 7 Leuten sind 3 Leute, oder sagen wir mal 3,5 Leute, haben eine journalistische Vergangenheit. Die andere kommen aus dem Agenturzusammenhang oder sind sogar aus der Versicherungsbranche selber. Außerdem gestatten Sie mir das auch noch schnell als Faktum. Wir haben 500.000 direkt und indirekt Beschäftigte in der Branche. Wir haben 500 Mitgliedsunternehmen, darunter wirklich Mini-Mini-Unternehmen, die sich alle keine eigene Pressearbeit leisten können. Das heißt, wir sind auch sehr stark Dienstleister für unsere Mitgliedsunternehmen. Aber, und da ist die Diskussion völlig in Ordnung, wir rüsten in einer gewissen Weise auf. Aber das ist meine Frage ans Podium. Ganz abgesehen davon, dass ich sowohl als wirklich mit Leib und Magen immer Journalist gewesen bin, was ist eigentlich schlimm daran, dass Interessenverbände oder Unternehmen gut gemachte Inhalte produzieren, die sie in einer zunehmend vom auch inneren Wettbewerb der Medien geprägten Welt an ihre Leser oder ihre Konsumenten bringen wollen?
Vielen Dank, Herr Hart. Der Kollege rechts von Ihnen, das Mikrofon wegt nicht so weit, der sitzt. Bitte schön, Herr Mayer.
Ich würde Michael Mayer, freier Hörfunkjournalist. Ich würde gerne noch einen Aspekt anschneiden, über den wir auch noch gar nicht gesprochen haben, und zwar den Aspekt mal zu fragen, das ist ja auch das, worauf Krautreporter jetzt gesetzt hat, im Sinne von, wofür sind Leser eigentlich bereit, oder Radiohörer, Fernsehhörer, Zuschauer bereit zu bezahlen? Also welche Inhalte sind den Lesern eigentlich so wichtig, dass sie da bereit sind, dafür zu bezahlen? Und das scheint mir ja auch ein ganz zentrales Problem zu sein, also weil es ja offenbar gerade bei jüngeren Leuten ja irgendwie die nicht mehr so eine hohe Bereitschaft gibt, sich Zeitungen zu kaufen, Magazine zu lesen, was auch immer. Nur eine ganz, ganz kurze Anekdote. Also eine Kollegin von mir, die hat mir mal erzählt, die hat ein Seminar gemacht an der Humboldt-Uni über Radiojournalismus. Ich sage nicht, dass Radio das Wichtigste ist, nur so als Illustration. Die hat dann mal gefragt, okay, wer von Ihnen jetzt hier im Saal hört eigentlich noch Radio? Keine einzige Hand ging hoch. Aber das fand ich interessant, weil ich dachte, okay, eigentlich die sind da im Seminar für Radiojournalismus, aber die hören gar kein Radio mehr. So, und ich denke mal, bei einem Zeitungsseminar wäre es wahrscheinlich ähnlich. Und ich finde, darüber müssen wir auch mal sprechen.
Also ich wollte mal ein ganz kurzes Wort einwerfen und auch unterstützen die Dame, die vor mir gesprochen hat, klingelte leider sofort mein Telefon. Also ich finde es skandalös, um es einfach mal zu sagen, skandalös, wie hier der Lobbyismus unkritisch einfach geschluckt und akzeptiert wird. Das ist nicht zu fassen. Ich warte die ganze Zeit auf die Buß. Also ich war früher bei den Öffentlich-Rechtlichen und bin jetzt pensioniert, bitte sehr. Und ich finde es skandalös, was da läuft.
Okay, danke.
Ich hoffe, Krautreporter wird richtig gut und der Rest fällt runter.
Sehr gut. Das ist die Emotion, die Sie wollten. Wer hat noch eine Hand? Sonst gehen wir gleich in die erste Antwortrunde. Ich sehe jetzt von hier aus nichts, kann mir natürlich sagen. Okay, Entschuldigung, in der ersten Reihe links. Bitte schön.
Ja, Christopher Ratter, ich hätte vor allem eine Frage an Herr Esser. Und zwar, wie groß ist Ihre Befürchtung, dass unter den 17.000 Krautreporter-Unterstützer 17.000 Journalisten sind, die tierisch Angst um ihren Job?
Okay.
Ja, also ein Politiker war dabei.
Ja. Herr Esser, steigen Sie gleich mit der Frage ein.
Da sind tatsächlich viele Journalisten drunter. 17.000 werden es nicht sein. Ich glaube, es gibt nur sowas wie 40.000 oder so und 20.000 fanden uns blöd. Insofern, also statistisch kommt das nicht hin. Ich finde es auch nicht. Ich finde es auch nicht schlimm. Da seufzen zwar immer alle, aber das ist natürlich erstmal ein Thema, was auch Leute beschäftigt, die mit dieser Branche zu tun haben. Aber das sind ja auch oft gute Leser und so, und das müssen wir auch einfach mal abwarten. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht so, als ob wir ein reines Branchenphänomen sind oder so eine Filterbubble, also dass niemand aus dieser Blase rauskommt, wo sich alle auf Twitter beschimpfen oder so, sondern da sind wirklich ganz normale Leute, die in Kleinstädten in Hessen wohnen und fragen, ob wir uns auch, ob man uns auf dem Kindle lesen kann, weil einen PC haben sie nicht und so. Also ich bin immer gerührt, was wir da für ungewöhnliche Mischungen irgendwie haben, ohne dass ich das so ganz genau weiß. Das ist so das Erste, das müssen wir erstmal rausfinden.
Und die präzise Frage von Herrn Mayer mit der Bezahlneigung für Inhalte?
Das finde ich eine super interessante und sehr zentrale Frage, die auch noch viel zu selten diskutiert wird, weil es ist
bei uns ja so, wenn man sich fragt, was ist eigentlich das Produkt bei Krautreporter, dann ist es bei uns ja nicht so, als ob wir uns hinter eine Paywall begeben. Das heißt, man kann uns lesen, selbst wenn man kein Mitglied ist. Das finden wir wahnsinnig wichtig, weil wir Teil einer öffentlichen Debatte sein wollen. Und das hat offensichtlich auch unsere Unterstützer nicht davon abgehalten, Mitglied zu sein. Und diese Überlegung, dass man ein Produkt verkauft, dass Journalismus ein Produkt ist, für das man Geld nehmen kann, das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Und das ist ein Missverständnis, was noch die allerwenigsten Kollegen so richtig verstehen wollen, weil es natürlich so logisch ist. Da wird was bedruckt, das geht über den Lagentisch, dann nimmt es einer mit und gibt Geld. Früher war das dieses Paket, ein Produkt. Aber was wir da vermarkten, ist eigentlich der Zugang zu einer Community. Also es ist so, wie wenn Sie die CD geschenkt bekämen, aber für das Konzert noch Eintritt nehmen. Und ich glaube, in Online-Zeiten, wo die quasi die Produktionskosten oder die Distributionskosten so gering sind, ist es wahnsinnig schwierig für Inhalte Geld zu nehmen, weil man ja nichts verknappen kann. Also sie konkurrieren mit der New York Times, mit Le Monde, mit dem New Yorker, mit dem Guardian, mit so neuen Startups in den USA wie Vox Media und so weiter und so fort. Das heißt, das muss schon wahnsinnig gut sein, damit es Geld wert ist. Und ich glaube, das ist halt überhaupt kein Geld wert, sondern man muss sich was anderes ausdenken, was dann eben die Leute doch dazu bringt, zu bezahlen. Und ob uns das auf Dauer gelingt, ich glaube, das könnte die eigentliche Innovation sein bei dem ganzen Ding. Nicht das Crowdfunding und so, sondern dass man dieses Missverständnis auflöst, dass man eigentlich einfach nur so dieses Print-Geschäftsmodell auf Online überstülpen müsste und dass dann alles gut wird, was ja nicht funktioniert.
Aber Sie sehen, eine spannende Frage. Am wichtigsten sind ja eh die Fragen, die nicht beantwortet werden, können Sie in Ihrem nächsten Newsletter aufwerfen für die Community. Die Frage von Herrn Mayer, können Sie dann selbst mal eine große Community geben, vielleicht kriegen wir dann die Antworten.
Also die spannende letzte Frage.
Sie fanden es nicht beantwortet? Oder? Sie haben ja selbst gesagt, Sie wissen es nicht ganz genau. Es ist ja kein Vorwurf, aber wofür zahlen die Leute
gerne? Es ist unser Versuch. Also das ist der Versuch unserer Antwort. Und wir werden sehr harte Währung, werden wir dann die Antwort haben in einem Jahr.
Herr Gößmann, Sie sind ein Spezialist für die schwierigen Fälle. Fragekomplex 1 von der Dame, die Betriebsblindheit der Medien. Was nehmen Sie da raus aus der Sorge, die aus diesem Statement rausschimmerte? Können Sie das nachvollziehen?
Die Behandlung des Berliner Bankenskandals habe ich anders als die Dame und genau wie Sie in Erinnerung. Ich glaube, dass es da mediale Aufklärung gab. Ich war allerdings zu der Zeit nicht in Berlin aktiv. Es gibt eine gewisse Betriebsblindheit der Medien. Das sieht man einfach darin, wie dieses Podium besetzt ist. Ja, wir reden jetzt hier auch relativ unter uns. Vielleicht wäre es auch mal interessant gewesen, den einen oder anderen Leser, Nutzer hier hochzuholen, der was dazu sagt hat. Ich glaube aber, dass ein Umdenkprozess stattgefunden hat. Der kommt sehr spät. Das ist die Beschäftigung mit dem Konsumenten von Journalismus. Der ist lange hinten runtergefallen. Oh Gott, Anruf, Leser stört. Das ist schon lange vorbei oder länger vorbei. Das ist ein Prozess, der weitergehen muss. Das heißt nicht, dass man alles der Marktforschung unterordnet, aber es ist schon ganz gut zu wissen, für wen und was man schreibt oder sendet. Und ich glaube, insofern wird sich das mit der Betriebsblindheit ein bisschen erledigen. Das Zweite ist, da bin ich bei Herrn Esser, es gibt eine Fragmentierung des Medienangebots, die stärker und stärker wird. In dem Nischigen ist aber auch eine Gefahr. Da bin ich ein bisschen bei Eulmann für die Demokratie. Also dieses Phänomen, dass ich mich nur noch aus meiner Facebook-Timeline informiere bei Leuten, die sich für dasselbe interessieren wie ich. Ja, was weiß ich, Borussia Dortmund und das Wetter und Pinguine. Und das reicht nicht. Und es muss weiter Plattformen, Podien geben, auf denen zumindest Teile der Gesellschaft miteinander diskutieren. Die Aufmerksamkeit wird immer mal wieder hergestellt durch einzelne Reporterleistungen in klassischen Medien, vielleicht bald auch im Krautreporter. Aber nochmal, ich glaube, dass die Betriebsblindheit, dass die Zeit ein bisschen vorbei ist, da hilft der äußere Druck. Wir beschäftigen uns viel mehr mit dem, was wir machen, als in den Jahren oder auch Jahrzehnten, in denen ich zum Beispiel in den Beruf gekommen bin.
Herr Kirscher, ganz andere Perspektive aus Ihrer Sicht, die Betriebsblindheit. Wie nehmen Sie diese zwei Stellungnahmen wahr als Content Manager und jemand, der anders auf die Szene schaut?
Naja, ich habe auch einen Freund, der mir immer versucht zu erklären, dass das 9-11 ganz anders gelaufen ist. Also Ich glaube, wir haben immer eine Qualitätsdebatte im Journalismus. Ich finde, dass der Journalismus in den letzten 5 Jahren nicht radikal schlechter oder besser geworden ist. Ich glaube aber, dass von uns allen kein einziger der Journalismus retten wird. Weder die Politik, noch Institutionen, noch öffentlich-rechtliche, noch Dings, weil es ein unternehmerisches Problem ist. Es ist ja nicht so, dass keiner mehr liest. Es ist einfach nur so, dass keiner mehr halt gedruckte, also Zeitungen ein bisschen weniger gelesen oder stark weniger gelesen, wenn andere Dinge passieren. Der Einzige hier auf dem Podium, der es mal versucht, unternehmerisch zu betrachten, ist Herr Esser. Und was ich mir wünsche von allen anderen Beteiligten, ist, das zu unterstützen. Wir haben in vielen Industrien gerade das Phänomen, dass die Digitalisierung uns die gesamte Geschäftsgrundlage wegnimmt. Und anstatt zu sagen, wie können wir denn das in alter Form retten durch ein paar neue Sachen, müssen wir so Unternehmer ranlassen und denen auch Sicherheit geben, dass wenn das schief geht, weil beim Neuerfinden geht immer ganz viel schief, dass die abgesichert werden. Das wäre eine Aufgabe für die Politik. Sozusagen nicht Geld reinzustecken, wie wir erforschen jetzt auch ein bisschen, wie man Journalismus retten könnte, sondern Unternehmern die Möglichkeit zu geben, relativ gefahrlos mal zu probieren, was könnte denn gehen. Weil das wäre
eine, da sehe ich aber eine Gefahr für die Presse.
Zweiter Punkt. Ich glaube, dass auf der Basis in den nächsten 10 Jahren Journalismus fantastisch wird. Ich bin davon absolut überzeugt. Ich glaube, dass wir ein Revival von interessanten neuen Journalismus finden werden, absolut unabhängig von Unternehmen, in kleineren, schlankeren Formaten, innovativer und so weiter. Deswegen müssen wir Leute wie ihn unterstützen. Und zwar nicht, indem wir definieren, wie der neue Journalismus ausschaut, sondern indem wir ihm unternehmerisch helfen, das neu zu erfinden.
Ja, da haben Sie alle Kapazitäten zu und ein Scheck ist schnell ausgestellt.
Ja.
Frau Sorge, könnten Sie Herrn Hart die Sorgen nehmen? Haben Sie verstanden, was daran eigentlich so schlimm ist?
Also eigentlich, die Antwort ist, daran ist nichts schlimm, weil solange Sie professionelle Unternehmenskommunikation machen, ist das völlig legitim und das gab es auch schon vor 50 Jahren. Also dass man Informationen in die Welt hinausträgt, an die Medien und an die Endverbraucher, das ist ja völlig in Ordnung. Was so sehr zu kritisieren ist, ist eigentlich die andere Tendenz, dass sich die Medienhäuser eben nicht mehr auf ihre komplette Unabhängigkeit besinnen. Und das, was auch von der Zwischenruferin kam, dass man diesen Lobbyismus sozusagen inkorporiert, dass man ihn zulässt, dass man sich von vielleicht weniger professionellen, aber dafür umso jagdsicheren Medien-Content-Betreibern dann irgendwelche Native Advertisings aufschwatzen lässt. Und das ist natürlich ein echtes Problem, wenn also der Journalismus von innen heraus unterhöhlt wird und ausgenommen wird. Und das machen sozusagen die Medien selbst und haben das zu verantworten. Und das, was ich selbst erlebt habe, dass also die Verlage kommen und sagen, wollen wir nicht das ein bisschen.
Jedenfalls gibt es eine Verbindung zwischen dieser Frage und der Qualitätsfrage. In der Süddeutschen stand ja, es geht um 26 Mitarbeiter in der Wirtschaftsseite bei dem Projekt. Und ich wundere mich, dass die ganz andere Zahlen angeben. Da stimmt ja irgendwas nicht, wie das zusammenkommt. Und interessant ist, dass eigentlich diese neue Tendenz nur auf der Wirtschaftsseite der Süddeutschen war und bis jetzt noch nicht so einen großen Hype hatte. Media oder so, die Mediendienste können ja auch mal darüber berichten, weil sie damit ein interessantes Projekt ansprechen. Zum Schluss, ehe wir zu Herrn Ziesemer kommen, noch Herr Gößmann, dieses Chefredakteurs sterben jetzt, ne? Das könnten Sie uns zum Schluss noch interpretieren vielleicht, weil, woran das liegt, weil wir haben ja Krisentendenzen heute besprochen. Einerseits die ökonomische Krise, dann neue Finanzierungsmodelle. Würden Sie die These zu gesteigert sehen, dass diese vielen Krisentendenzen am Ende ganz oben bei den Chefredakteuren ausgebadet werden, dass die für alles gerade stehen müssen, Paradoxien aushalten müssen, die man gar nicht aushalten kann. Ist da was dran? Oder warum gehen plötzlich Chefredakteure, ohne dass man weiß, warum sie eigentlich gehen müssen?
Naja, es hat ja bei allen Begründungen gegeben, die aber so klangen, als hätte man gerade den Vertrag verlängern wollen. Das ist jetzt natürlich eine Frage, da führen Sie mich auf ein Eis und deshalb quatsche ich noch ein bisschen rum und überlege.
Ja, aber Sie haben das doch also gedacht. Sie kennen Herrn Büchner sehr gut, der war Ihr Vorgänger, der hat einen super Job gemacht bei dpa. Sein Strategiepapier ist wirklich im organisatorischen Umbau einer der ambitioniertesten publizistischen Projekte, auch ausformuliert, kontrollierbar. Und also er kann ja was, er war bei Spiegel Online so fähig. Warum, was war falsch? Was
ist das gelaufen? Alles fantastisch, was Sie sagen. Sie haben eben Teil meiner Antwort formuliert.
Machen Sie den anderen Teil noch.
Ich glaube, die Richtung, in die er da geht, ist eine, die sicherlich zwingend ist für viele Medienunternehmen. Er hat das ja bei dpa auch gemacht. Er hatte bei dpa den Vorteil, dass dpa immer sozusagen medienunabhängig war. Es gab nie nur eine Zeitungs-dpa oder eine Rundfunk-dpa. Diesen Gedanken versucht er jetzt im Spiegel zu implementieren gegen Widerstände. Ich wünsche ihm, dass der gelingt im Interesse der deutschen Medien. Ansonsten, glaube ich, kulminiert da etwas in einer gewissen Atemlosigkeit. Das ist dann wieder die Ratlosigkeit, die Frage, was haben die Unternehmen gemacht? Es gibt einen Wandel in vielen Medienhäusern weg vom Verleger hin zum angestellten Manager. Das heißt, der Verleger hatte auch immer diese publizistische Ansprache zu seinem ersten Publizisten. Die ist ein wenig verloren gegangen. Das Interesse besteht nicht mehr so. Chefredakteure, das hat der Kollege Peter Praschel sehr schön am Wochenende in der Welt am Sonntag aufgeschrieben, die müssen ja heute auch alles können. Er zählte dann ungefähr 30 Aufgaben auf. Muss man auch sagen, das Schmerzensgeld ist meistens ganz ordentlich. Aber sie werden natürlich Fußballtrainern ein wenig ähnlicher, sie werden nach kurzfristigerem Erfolg bewertet. Und ich halte das für einen Fehler, weil es häufig eine gewisse Zeit braucht, bis sie ein Konzept umsetzen können, bis sie mit Menschen sich einigen können über das Konzept. Wenn die gesamte Medienlandschaft gar keine Ahnung hat, in welche Richtung es genau geht, dann immer einen dafür zu bestrafen, dass der die Antwort nicht weiß, das reicht, glaube ich, nicht. Ich würde mir da mehr Geduld wünschen, mehr Analyse noch in der Betrachtung der Mediensituation als solcher, ohne jetzt jeden Einzelfall bewerten zu können oder zu wollen.
Aber hat Herr Büchner nicht vielleicht auch ein bisschen den Fehler gemacht, den die Krautreporter am Anfang machten? Zu viel in zu kurzer Zeit angekündigt und gefordert. Ist da nicht auch diese Erwartungshaltung explodiert und durch die Decke gegangen?
Wissen Sie, es gibt einen schönen Satz über Medienmanager oder Manager generell. Die haben immer zwei Feinde, ihren Vorgänger und ihren Nachfolger. Ich will also Wolfgang Büchner jetzt keinen Tort antun. Ich kann das gar nicht.
Aber Sie sind so ausbalanciert, dass alles, was Sie sagen, ja doch ziemlich abgelagert ist und ausläufig. Es ist ja fast wie in der Brigitte-Beratungsstunde so überlegt.
Brigitte ist ein guter und treuer Kunde.
Absolut. Sie sind ja weit entfernt davon.
Sie sind, glaube ich, aus der Pfalz, ne? Oder so.
Nee.
Hier bei uns, ne? Woher stammen Sie denn?
Eifel.
Aus Eifel. Dann kennen Sie das natürlich, Sie haben es sehr auf und ab.
Ja,
Niedersachsen ist, wir können weit gucken und wissen morgens ja, schon, wer abends kommt. Und jetzt habe ich schon wieder Ihre Frage.
Aber Sie können es ja abstrahieren. Sagen wir mal, so einen Wunsch, kann man vielleicht schon einen Wunsch äußern, dass eben auch Manager, Verlagsmanager, ihre Personalentscheidungen etwas rationaler treffen sollten und erstmal abwarten sollen und analysieren sollten, was ihr Anteil an der Krise ist. Wie haben Sie es genannt? Es fehlt Ihnen die operative Intelligenz.
Mut fehlt Ihnen.
Mut und operative Intelligenz, kann man das fordern? Oder ist das auch schon zu viel verlangt?
Das sind sehr pauschale Urteile, okay, über eine Branche, die sehr heterogen ist.
Das war der Schulwürfel für Sie, Herr Ziesemer. Wir machen unser Angebot wahr und Sie dürfen zum Schluss uns kurz und knapp sagen, was Ihnen noch aufgefallen ist.
Ja, ich persönlich habe heute viele schöne Sätze gelernt hier und die möchte ich Ihnen nochmal sagen. Lukas Kircher hat gesagt, relativ zuletzt eben, die Krise der Medien ist in allererster Linie eine unternehmerische. Das finde ich einen klugen Gedanken. Man würde vielen Verlagen den unternehmerischen Geist wünschen, den es in kleinen Agenturen wie der von Lukas Kircher beispielsweise gibt. Ich selbst habe das in einem Tweet, da hat man ja nur 140 Zeichen, auf einen anderen Begriff gebracht. Weniger Chefredakteure rauswerfen, mehr Verlagsmanager. Zweitens, Petra Sorge hat gesagt, wir bei Cicero, wir gewinnen gegenwärtig Auflage, während andere ihren Chefredakteur verlieren. Vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen und vielleicht braucht ein Chefredakteur wirklich mehr als 18 Monate, um zu zeigen, ob er was kann. Sven Gößmann hat gesagt, es gibt eine gewisse Ideenkrise in den Medien. Ich glaube, das kann man unterschreiben, wenn man mehrere Zeitungen täglich sieht und dabei feststellt, wie redundant das Meinungsangebot in Deutschland ist. Marc Eumann hat gesagt, das war ein schöner Spruch, den werde ich von nun an nie wieder vergessen. Nicht die Versuchung ist das Problem,
das stimmt,
sondern die Folgen, wenn man ihr erliegt. Das möchte man manchen in der Medienbranche oben über den Schreibtisch nageln. Frau Müller-Gerbes hat gesagt, ein Artikel...
Das heißt heute Frau Haas.
Ah, Frau Haas, Entschuldigung. Frau Haas hat gesagt, ein Artikel über Messerstecherei und wenig später klappt eine Werbung für Klappmesser raus. Das kann es doch wohl nicht sein. Ich fürchte, Sie werden noch mehr davon erleben. Oh, ja. Denn technisch ist alles möglich. Sebastian Esser hat gesagt, seien Sie schon mal prophylaktisch enttäuscht.
Das fand ich auch gut.
Ich fürchte, das stimmt. Denn mit 1 Million, so schön sich das anhört, kann man den deutschen Journalismus leider nicht verändern. Und dann, Christoph Hart, alter Freund und Kollege, hat gefragt, was ist schlimm dran, wenn Verbände informative Inhalte erstellen, um sie direkt ans Publikum zu bringen. Ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm, sondern gut. Dumm wird es, wenn Zeitungen Pressemitteilungen von Verbänden abdrucken, als wäre es ihre unabhängige redaktionelle Leistung. Das ist das Falsche. Nicht den Verbänden muss man die Vorwürfe machen. Die tun das, was sie schon immer getan haben. Sie versuchen das mit neuen Methoden. Sondern die Zeitungen müssen aufpassen, die Zeitschriften müssen aufpassen, wie sie in dieser neuen Wirklichkeit, die nun mal anders ist, zurechtkommen. Herzlichen Dank.
Ja. 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 Vielen Dank, Herr Thiese, mal für diese Content-Zusammenfassung. Vielen Dank auch hier an das Podium für die interessanten Bemerkungen. Sie sehen, da war eine ganze Menge drin. Das kann man jetzt noch vertiefen. Jetzt kommt es zu einer neuen Versuchung für Sie. Es gibt die klassische vegane Hühnersuppe in Anisbuchteln. Dazu einen besten Riesling, den man überhaupt trinken kann. Und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis später.